Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Folge 4 von Staffel 4 der Goldfische. Wir besprechen natürlich Folge 4, Staffel 4 von Ted Lasso. Heute ist Christian Görnt nicht mit dabei. Heute haben wir eine Gästin. Christian Görnt hängt auf der Gamescom ab. Das heißt, wenn ihr auf der Gamescom seid, könnt ihr eben am Lorcaner-Stand wahrscheinlich ein bisschen belästigen. Zumindest winken, Hallo sagen. Wenn ihr mit ihm spielen wollt, habt ihr vielleicht irgendwie einen Termin machen müssen. Das weiß ich nicht, wie das dieses Jahr läuft. Ich bin nämlich nicht da. Ich bin zu Hause, denn irgendjemand muss Ted Lasso gucken. Also ich hoffe, dass Chris das im Hotel einfach gemacht hat. Aber dennoch, er hat definitiv keine Zeit für eine Aufnahme. Dafür haben wir aber eine meiner Lieblingsgästinnen heute hier. Die liebe Ott-Nina. Hi.
Hallo.
Und für alle, die uns beide vor allen Dingen kennen, vielleicht einfach nochmal, was für einen Tee haben wir heute? Hast du überhaupt Tee?
Kamille.
Ist leider das kein
ist
Tee.
Kein Tee. Es ist auf, heute ist ein Aufgusstag. Mhm. Mein Magen rumort, deswegen muss ich heute etwas vorsichtig sein. Ich glaube, die Bitterstoffe würden mich sonst von diesem Stuhl runterrollen. Mhm. Und das wollen wir nicht, weil ich will ja unbedingt mit dir über Ted Lasso reden.
Dann war vor, also erstmal gute Besserung natürlich.
Dankeschön.
Und danke, dass du trotzdem dir die Zeit genommen hast.
Klar.
Und die Frage, wie gefällt dir Staffel 4 bisher?
Also es war am Anfang, habe ich noch gedacht, so, was soll denn das werden? Die hatten doch nur für 3 Staffeln geplant. Ah. Und ich meine, jetzt nehmen sie sich, was für ein Klischee wollen sie sich nehmen und so. Besonders nach dem ersten Trailer habe ich so gedacht, vielleicht wird das ja doch doof. Aber ich glaube, das war einfach nur so ein Angstgefühl von, vielleicht wird es nicht so gut, wie es sonst ist. Und bisher ist es aber genauso, genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe sehr, sehr viel Spaß mit der Staffel und bin ständig am Kichern, wenn ich sie gucke. Und das macht schon viel mit mir. Also es ist entgegen meiner Anxiety-Erwartung genauso gut wie die anderen Staffeln auch eigentlich, ja. Ich habe viel Spaß.
Ich war da ja auch ein bisschen zwiegespalten zwischen, okay, wir hatten vorher einen Arc und jetzt einfach nur noch mal, um mehr zu machen. Ich gucke alles, was kommt, aber hoffentlich bleibt die Qualität, so ging es mir auch. War bei dir die Thematik der Staffel da auch ein Fragezeichen, ob sie das gut hinkriegen werden? Oder weil bei mir als Mann, muss ich wirklich in dem Tonfall sagen, war das auch so ein bisschen da? Weil natürlich ist durchaus ein, ich müsste mehr auf die Credits achten, gerade was Regie und Drehbuch angeht, aber grundsätzlich doch ein männlich dominierter Writers Room ist. Und als dieser Moment, und das ist im Trailer, das ist unfair, aber als Roy Kent dann wirklich mit den High Heels von Keely the Glass Ceiling quasi shattert, weil das ist, also die müssen zumindest diese Lesart ja mit bedacht haben, als sie das in den Trailer gepackt haben, dachte ich so, also entweder das wird richtig blöd oder das ist sehr smart.
Exakt genau das. Ich dachte, entweder sie verkacken es richtig oder sie kriegen es gut hin. Und ich meine, man merkt es jetzt schon in den ersten 3 Folgen, war es jetzt auch schon so, dass da auf jeden Fall aus meiner Sicht ganz klar aufgezeigt wird, wo es Probleme gibt. Und deswegen finde ich die Lesart auch total spannend von unterschiedlichen Seiten her. Ich glaube, dass was sie bisher gemacht haben, komplett in Ordnung ist. Und auch wenn sie versuchen, so ein bisschen grundlegende Themen anzusprechen, muss man ja immer überlegen, ab welchem Punkt holen wir die Leute ab, die unsere Serie gucken. Und das kann natürlich kein komplett durchorganisierter Blickpunkt sein, der das Patriarchat durchblickt hat und den kompletten Fußball aufrollt, sondern es muss irgendwo an einem Punkt beginnen, wo man Verständnis aufbauen kann für diese Gesamtthematik von Frauenfußball insgesamt, besonders in unserem Gesellschaftsbild auch. Deswegen ist es für das, was sie damit tun, ist es bisher meiner Ansicht nach komplett in Ordnung. Auch wenn ich mir an einigen Stellen immer manchmal noch so ein bisschen Dollar wünschen würde. Aber das liegt daran, dass ich das natürlich das Patriarchat abfackeln will. Aber ich will das nicht.
Eben, also in dem Podcast, zumindest in dieser Sitzung hier, wir beide. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da immer auch zurückzurufen auf, Moment, das ist immer noch eine Comedy, die ganz viele Dinge erledigen muss und möchte. Und es funktioniert ja auch nur, dass man Aufmerksamkeit drauf lenkt, weil der Rest unterhaltsam und gut ist. Und ich bewundere es ehrlich gesagt auch in den ersten 3 Staffeln, wie man ernste Themen dann so aufbereitet hat, dass man sich nicht die ganze Zeit scheiße gefühlt hat, wenn man es geguckt hat und man sich gerne weiter informiert hat darüber. Und es muss jedem klar sein, dass es hier immer nur sehr oberflächlich funktionieren kann, aber dennoch ist es nicht so oberflächlich, wie es oft ist. Und ganz häufig werden hier auch Themen, wenn auch nur ganz kurz beleuchtet oder Schlagworte genannt, wo ich denke, Das hörst du in der Popkultur aber selten. Wie in der, ich glaube, der letzten Folge, wo Coach Chilton gesagt hat, wenn ich eure Sachen googeln muss, dann müsst ihr meine Sachen halt auch googeln. Das gilt halt auch für die intellektuelleren oder tiefgehenderen Sachen und nicht nur für, ja, hab den Gag nicht verstanden, muss ich jetzt mal nachschauen. Ja. Und das macht mir auch immer Spaß. Also die Sendung hat halt viele Ebenen und Schichten und ich lieb's, dass ich dann danach nochmal ein bisschen recherchieren kann. Und kann an der Stelle nochmal sagen, für uns ist natürlich dieses am gleichen Tag noch, also wir haben beide die Folge jetzt einmal gesehen, drüber reden, können wir natürlich nicht so intensiv reingehen, wie wir das gemacht haben, als wir diese eine Staffel, ich glaube die erste, im Nachgang nochmal bearbeitet haben, weil dann guckt man die 3-4 Mal, hat im Internet schon 1000 Dinge, die man gar nicht sich selber arbeiten muss, sondern die da sind. Das heißt, wir übersehen immer Sachen und wir verändern uns auch nicht mehr an alles. Deswegen von der letzten Folge habe ich noch eine Korrektur oder einen Hinweis. Wir waren uns nicht mehr sicher, ob die Schwester von Roy Kent, deren Namen ich jetzt natürlich jetzt gerade nicht parat, aber ich glaube, es steht auch hier drin, die Mutter von Phoebe, die uns allen natürlich eher im Begriff ist, aber die Mutter, dass ihr Doktortitel, ob der schon mal genannt worden wäre, weil in IMDb stand der und ja, natürlich wurde er schon mal genannt. Ich habe jetzt leider nur seinen Kürzel auf Instagram, f.v. Hat geschrieben, auch auf die Gefahr hin, dass schon jemand geschrieben hat, nein, aber ihr könnt uns immer schreiben. Kleiner Hinweis zum Talk über Roys Schwester und Phoebes Mutter in der neuesten Goldfisch-Folge und ihrem Doktortitel. Dieser wurde mindestens in einer Folge erwähnt, nämlich in der Weihnachtsfolge. Ich meine, sie hieß Sexy Christmas, ja, ich glaube auch. Als Roy plötzlich ungeplant Phoebe mitgebracht hat, weil ihre Mutter eine Notfallschicht als Ärztin annehmen musste und sie deshalb mit Roy und Kini feiern musste, in Anführungsstrichen. Danke für den Hinweis, weil das in so einem Nebensatz passiert, fand ich, das ist es einfach nicht hängen geblieben bei mir. Und danke noch für das Lob, was danach kommt, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Trotzdem, vielen, vielen Dank. Also mich erreicht ihr übrigens auf Instagram unter Herr Hammes, dich unter Ottnina, ne?
Richtig, genau. Man kann mich da finden und ich freue mich immer über positives Feedback. Dankeschön.
Deswegen, also nach der Folge gerne Nina folgen und loben.
Ja, danke, danke.
Das wird sie sich verdient haben, gar kein Druck. Wir gehen jetzt einfach mal rein, wir haben die Folge hier beide nochmal für uns auf. Und lass das so ein bisschen laufen und ich muss direkt wieder pausieren, denn es beginnt mit einem Podcast und das ist,
Als ich es heute Morgen gesehen habe, habe ich mich so gefreut, weil es so richtig so dieses, okay, ich gucke diese Folge jetzt so früh nicht wie sonst nach der Arbeit, sondern ich gucke sie so früh, damit ich sie mit dir besprechen kann und dann starten wir einen Podcast und dann auch in diesem Studio, ne, dass so dieses Classic-Podcast-Setup ist, einfach so zwei Mikrofone, zwei Leute und ich habe mich einfach so gefreut darüber. Ich würde viel lieber mit dir in so einem Studio sitzen gerade.
Ja, sie haben das, finde ich, auch sehr gut gemacht, weil ich natürlich aus mehreren Perspektiven da drauf gucke. Ich bin natürlich immer ein bisschen angepisst, aber es ist auch richtig gewählt, dass immer dieses SM7B überall benutzt wird. Aber das ist mein Pet-Peeve, mein persönliches.
Ja, gut.
Aber es sind hochwertige Holzakustikpaneele. Es sieht gemütlich aus. Selbst der Tisch hat so eine Schall- also so echoabsorbierende kleine Tischdecke drauf. Also die haben sich schon Mühe gegeben, dass Leute wie ich nicht drauf gucken und sagen, das ist aber scheiße. auch wenn die beiden zu weit weg vom Mikro sind. Aber das ist häufig. Wenn die einen guten Soundingenieur haben, dann klappt das schon. Und ich bin jedes Mal neidisch, dass ich nicht auch einfach der Regie winken kann, sagen kann, ihr macht das schon, ne?
Verstehe ich voll. Ja, so aber ich finde, das ist, dieses Intro alleine ist schon so ein, meiner Ansicht nach, ich meine, ich habe die Folge jetzt auch schon geguckt, aber es erklärt sich dann wirklich durch die ganze Folge, warum sie dieses Intro gewählt haben. Und ich finde, das passt sehr, sehr schön dazu, dass wir dann auch in einem Podcast drüber reden jetzt, ehrlicherweise.
Ja. Und das ist so elegant, weil wir Trent Crimm vermisst haben. Dr. Fieldstone ist sein Gast. Und auch sie, ich nehme an, dass man wirklich gedacht hat, wie können wir die beiden reinbringen, weil wir mochten sie, wie kriegen wir sie unter und sie hier als ein Erzählinstrument zu nutzen, quasi als indirekter Kommentar für die ganze Folge. Sehr smart, sehr elegant und Trent Crimm mit seiner ganz tollen Stimme ist natürlich auch eine super Idee zu sagen, hey, warum ist der eigentlich kein Podcaster? Und wie er die Werbung vorliest, da war ich auch so, das wirklich,
dass er mit Werbung beginnt, ne? Ich habe so gelacht, besonders ihr Gesicht dabei, während er das tut.
Aber herrlich. Er hat schon eine geile Stimme.
Hat er wirklich. Und das ist ein attraktiver Mann. Ja. Alleine die Haare, ne? On point. Echt.
Deswegen, er ist ja auch, glaube ich, eine Haarproduktwerbung. Aber ich liebe es einfach wieder, ein Silver Fox. Das ist schon sehr elegant. Und sie guckt halt immer so. Ich finde, Dr. Fieldstone guckt immer so, als würde sie gerade versuchen, eine Poker-WM zu gewinnen. Aber ich mag die beiden unfassbar gerne. Und
ich auch.
Das ist schon sehr, sehr schön. Sie ist halt als Gästin da, weil sie ebenfalls, also Trent Grimm ist uns ja bekannt als Journalist und dann Buchautorin. Sie hat auch ein Buch geschrieben und er verweist dann immer wieder auf sein Buch und sie so, habe ich nicht gelesen.
Das liebe ich auch, wie sie ihn so komplett da stehen lässt und sagt, habe ich nicht gelesen, ich bin nicht vorbereitet für dieses Ding. Und er lässt sich das aber nicht anmerken, sondern ja.
Nee, also ich glaube, damit musst du auch umgehen können.
Ja.
Aber er denkt halt, dass sie das gelesen hat, weil sie eine Phrase ja auch benutzt, die er im Buch drin hat. Mhm. Sehr süß. Und es sind auch zwei Figuren, die, glaube ich, noch nie zusammen zu sehen waren. Deswegen ganz besonders toll. Aber ja, es ist vor allen Dingen als Einleitung und als Pseudorama-Erzählung, aber als Erzählstimme für die Folge gedacht. Und wir springen dann zu Ted und ich glaube Beard, die ja im Büro sich versuchen anzuhören, was ist denn nebenan in der Umkleide? Denn die Situation haben sie so nicht. Normal, bei den Herren wären sie einfach reingegangen. Da hätten sie viel mehr Zeit da drin verbracht und jetzt zu Recht halten sie sich zurück. Aber es ist, ich weiß nicht, wie es bei dir rüberkam, aber es ist auch so ein bisschen schuljungenmäßig, dass sie, ach, ich traue mich jetzt auch nicht, was mache ich denn da?
Und zu Recht auch.
Also, ja,
also. ich finde sowieso, dass auch in den Folgen davor wird genau diese Grenze sehr doll aufgebaut, dass man eigentlich immer denkt, hä, wieso, er ist doch Coach, er kann doch einfach reingehen. Und dass das aber halt nicht so ist und dass er da auch drauf aufmerksam gemacht werden muss, ist ein Ding. Ja, und jetzt alleine, wie sie da sitzen und sich dann anhören, was da drüben passiert und es nicht wissen.
Ja.
Großartig, ja.
Aber es ist eine rein logistische Sache erstmal. Ihr Job ist dadurch anders.
Das, auf jeden Fall.
Und das, ehrlich gesagt, finde ich aber auch, dass die alle zusammen duschen. Also, ich fand das immer seltsam. Ich fand das auch in der Schule. Wir hatten beschissene Duschen, deswegen hat keiner nach dem Unterricht, ich glaube, einmal ist es vorgekommen. Klar, Schwimmunterricht ist eine andere Sache, aber keiner hatte Bock auf gemeinsam duschen. Also das ist einfach komisch.
Ich glaube, das ist einfach etwas, was dann passiert, ne? wenn man zum Beispiel beim Sport ist, weil es halt logistisch einfacher ist.
Ja, ja, natürlich. Ich wäre auch froh, ich hätte kein Schamgefühl oder weniger Schamgefühl, aber ich fühle mich damit total unwohl.
Und ich fühle mich damit auch mit sowas auch nicht wohl, aber ich kenne diese Locker-Room-Geschichten vom Sport auch. Ich kenne das auch aus Amerika, da wird dann nicht so großes Geschiss drum gemacht, ehrlicherweise.
Was überhaupt keinen Sinn ergibt für mich, kulturell.
Verstehe ich.
Also wenn die irgendwo mal eine halbe Brust sehen, sind die schon so, so.
Aber immer nur zwischen Geschlechtern, ne?
Genau.
Deswegen, es gibt ja auch nur, es ist ja auch, alles ist ja auch binär. Ja, das ist ja ein Scherz gewesen. Aber ja, es ist genau dieses Schwarz-Weiß-Denken, was da mit reinkommt. Und hier finde ich es schön, dass zumindest darauf aufmerksam gemacht wird, dass es hier eine Grenze gibt. Über die auch unser geliebter Ted nicht drüber kann und was das mit ihm macht vor allen Dingen. Weil er ist viel lieber, viel näher dran an seinen Leuten.
Ja. Nachvollziehbar, und er kann halt auch rhetorisch nicht ganz damit umgehen, versucht sich da auszudrücken und stolpert immer wieder über seine eigenen Sätze, wo man nur froh sein kann, dass gerade kein Journalist da ist, weil ohne Kontext, alles davon schwierig.
Das stimmt.
Ach ja, und Coach Chilton, die natürlich dann drin war, und
klar,
da muss man sich dann eigentlich auch keine Sorgen machen. Also im Sinne von, ist jetzt gar keiner von den Coaches da, als ob die Spieler und Spielerinnen in dem Fall auch irgendwie was alleine nicht hinkriegen würden, ist ja auch albern. Ja. Aber ich liebe es, mit welchem Satz sie reinkommt. Sorry, Boots wanted to shower right away to wash the blood of her hands.
Ich liebe das.
Mann.
Ich liebe aber auch die Schauspielerin so, ne? Ich liebe diese Anspielung, dass die Spielerinnen, Fußballspielerinnen einfach härter drauf sind als die Männer.
Also zumindest Boots auf jeden Fall.
Ich liebe
aber
das so.
Aber das ist tatsächlich auch Thema irgendwie für die ganze Folge.
Ja.
Wobei ich da kommen wir später drauf, wenn wir sind.
Wenn es dann soweit ist.
Ja. And then, aber dann von wegen, she took forever to air dry, da bin ich so, die hat doch die absolute Kurzhaarfrisur. Ich verstehe nichts
gerade. Ja, aber der ganze Körper halt, ne?
Ja, aber wenn den ganzen Körper nicht abrubbelt, sondern okay, ja, wenn das ihr Ding ist, dann ist das halt so. Ja. Aber Teds Reaktion ist halt auch, also er sah nie mehr nach, ich bin eigentlich nur 8 Jahre alt aus wie da.
Das stimmt. Und auch Coach Beard weiß nicht so richtig, was los ist, ne?
Ich glaube, der ist einfach grundsätzlich damit feiner, weil der halt auch schon ein sehr weirder Charakter ist und ist nicht so nervös. Aber auch er ist so, ja, wir müssen halt abwarten, bis wir da rein dürfen. Und jetzt dürfen sie es, weil Boots anscheinend die ganze Zeit nackig abhängt. Aber das ist auch ein wichtiger Fakt für später. Dann wird noch ein Gag aufgebaut. Wir sind aber, und das wussten wir vorher noch gar nicht, kurz nach einem Spiel, vielleicht nicht direkt nach einem Spiel, aber Ted gibt so einen kleinen Pep-Talk nach dem Motto, ey, jetzt haben wir, sind wir ungeschlagen nach 4 Spielen und ihr habt jetzt auch gut abgeliefert. Und ja, die anderen beiden sind so, ja, aber es gab auch einiges Unentschieden und die Leistung war auch nicht so mega, aber Ted will sich aufs Positive konzentrieren.
Und das ist ja auch genau das, was er am besten kann, weswegen genau. Er da ist. Ne? Er ist ja nicht für das, wie man ein Spiel gewinnt, sondern dass sie als Team das Spiel gewinnen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was jetzt zu einem, ich will nicht sagen Konflikt führt, aber auf jeden Fall zu etwas, worauf man aufmerksam, wo man schnell aufmerksam wird, ja.
Ja, was jetzt halt sich sehr schnell etabliert ist, das Thema der Folge. Also Ted gibt jedem Kompliment, jedem Teil des Teams, aber auch Einzelpersonen und man merkt einfach, wie sich hier drei, sie werden es später Clique nennen, drei Gruppierungen gebildet haben, die für sich genommen super agieren, die verstehen sich alle, aber gegeneinander sind es immer so, naja, die anderen halt.
Ja. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich daran tatsächlich ein bisschen gestört, weil natürlich der grundsätzliche Gedanke sein sollte, dass man als Frauen zusammenhält. Aber in der Realität ist es halt ganz oft tatsächlich nicht so, dass Frauen untereinander, besonders wenn es in solchen Situationen darum geht, irgendwie was zu leisten, und man nach der Leistung bewertet wird, dass es dann auch ein Problem sein kann. Und deswegen relativierte ich so ein bisschen mein erstes Gefühl, aber ich habe mich direkt daran gestört und habe gesagt, so, ihr solltet ein Team sein. Das ist natürlich ein Teil der Folge, ist klar. Mhm. Aber das war etwas, wo ich direkt gemerkt habe, da ging mir so ein bisschen die Galle.
Ja, man hat halt, fällt einem, glaube ich, schwer, weil man im Moment denkt, nee, ich möchte eigentlich jetzt so eine Idealvorstellung haben, wie es sein soll. So ein bisschen, mein Vergleich ist natürlich, weil ich dann doch sehr TNG geprägt bin, das, was in der Star Trek TNG-Ära auf der Enterprise passiert, ist halt so der idealtypische Zustand. So sollte das eigentlich immer sein. Aber selbst da ist man so, warum reden die über dieses Problem? Das haben sie längst gelöst. Ach so, wir brauchen ja noch eine Folge.
Ja, ja, genau das. Und, wir brauchen eine Folge, es muss das geben. Und tatsächlich ist es so, dass sich so kleinere Grüppchen so bilden. Das ist,
ist auch normal.
Sozialgesellschaftlich normal, ja.
Eben, und klar, ich hätte auch gern von Anfang an ein zusammenhaltendes Team gehabt. Aber man muss dazu sagen, sie haben sich auch gerade erst gebildet. Also viele Spielerinnen sind auch komplett neu. Überhaupt das Frauenteam ist neu. Und deswegen hat man bei etablierten Teams ja, also wenn man da mehrere Leute austauscht, muss man ja schon wieder Teambuilding machen. Und hier ganz vom Boden raus. Und ich glaube, was hier ganz wichtig ist, ist auch zu sehen, dass für mich jetzt persönlich, dass jede einzelne Clique für sich genommen, finde ich auch, sind die alle sympathisch. Es ist nicht so, dass hier jemandem die Schuld zugeschoben wird. Das finde ich besonders gut, dass die quasi, die haben das Problem, dass sie untereinander nicht alle miteinander harmonieren. Aber auch ich sehe innerhalb der Gruppen, das ist super, die sind auch super. Keiner ist hier alleine schuld oder ein Arschloch.
Und ja, das stimmt. Die sind untereinander, sind sie halt ruppig miteinander. Das merkt man auch schon in den vorherigen Folgen. Vor allen Dingen die Zwillinge, die sich dann immer so gegenseitig angehen, so Geschwisterstreit. Aber ja.
Finde es auch schön, dass hier mal wieder Sprache so, will nicht sagen, der Schlüssel ist, aber fürs Verständnis wichtig ist, weil Coach Chilton nennt es halt Klicken. Ja. Und haben die Männer das nicht? Und so, nee, wir haben keine Klicken, wir haben Fraktionen, wir haben vielleicht auch mal sonst was, so Untergruppen.
Posse, ja, genau.
Das ist das Gleiche.
Klicken, das ist halt eine Gruppen so. Und ich weiß nicht, warum man das bei, warum Clique so ein Begriff ist, der genau solche Sachen auch schon mit sich bringt. So Gedanken, die man da vorher hat, dass es halt Frauenklicken sind.
Ja. Ich weiß auch nicht, also müssen wir jetzt noch immer etymologisch ran im schlimmsten Fall, aber ich habe auch den Eindruck, dass auch im Deutschen der Begriff Clique eher weiblich konnotiert ist.
Ja.
Und man dann direkt im Stereotypen so an so Dinge denkt wie, ja, und da wird dann gelästert und wenn man nicht dazugehört, dann ist man scheiße und hier und da.
Ja.
Und bei Jungs bin ich dann eher so, das ist alles sehr gefühlt, sehr individuell geprägt. Es gibt zwar Freundeskreise, aber das ist eher sowas wie, ja, da gibt's dann mal einen Bulli oder irgendwelche anderen Reibereien, aber lästern über eine andere Freundesgruppe passiert ja nicht. Wie gesagt, Stereotyp gedacht, Anführungszeichen, bitte mitdenken, weil passiert. Ja, da wird sehr viel gelästert.
Es gibt auch immer Ausnahmen. Und ehrlicherweise muss ich in dem Moment, als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, hatte ich eigentlich eine Clique. Als junges Mädchen hatte ich das nicht. Einfach auch, weil ich eine dieser Stereotypen-Personen des Mobbing-Opfers war. Aber etwas, was da sich sehr schön erkennen lässt, ist, dass wenn man, dass Frauengruppen sich ganz oft untereinander, auch Frauen untereinander, immer wieder so runter machen, um im Ansehen von anderen Personen höher zu stehen. Und das erkennt sich hier ganz, das lässt sich erklären, das lässt sich tatsächlich aus dem Männervorherrschaftsding erklären. Gruppen sind schwächer, wenn sie gespalten sind. Und deswegen ist dieses Lästern und übereinander herziehen und ist etwas, was so auch projiziert wird auf Frauengruppen und was uns auch beigebracht wird, dass man irgendwie auf andere Frauen runterguckt, damit man nicht zusammenhält. Und das ist auch eines dieser underlying themes in dieser Folge, wie ich finde. Ja. Dass man sehen kann, dass wenn so Gruppen sozial gespalten werden, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt ist, ich habe einen besseren Ball in die Richtung Tor geschossen als die andere Person, dann sorgt es trotzdem dafür, dass ein Team nicht in der Peak der Performance sein kann, weil sie eben untereinander so kleine Ressentiments quasi aufrechterhalten. Und das ist hier Teil davon. Eine ganz kleine Anmerkung habe ich noch.
Aber
ich
gern.
Liebe es, dass Chilton und Beard da sitzen an normalen Tischen und er sitzt immer an dieser komischen kleinen Ecke hin, die kein richtiger eigener Tisch ist. Ich muss jedes Mal grinsen. Ja.
Und sein Stuhl, es wird eine Auflösung geben. In der letzten Folge haben wir noch gemutmaßt, ist es, dass der Stuhl sich nach unten gestellt hat. War das vielleicht ein Unfall bei den Dreharbeiten, so was drin gelassen? Aber jetzt ist es noch mal drin. Schließt das andere nicht aus, aber sie werden da auf was hinarbeiten.
Ja, glaube ich auch.
Und das, was du gesagt hast, stimmt natürlich auch in anderen Systemen. Also beruflicher auch in...
Auf jeden Fall.
Dass man so, ja, der Härteste muss sich halt durchsetzen, bla bla bla. Aber die Frage ist ja immer, aber warum gesellschaftlich, warum gegenüber was sich denn durchsetzen und wem will man denn gefallen? Die Frage muss man sich dann immer stellen und dann sind wir wieder bei der Patriarchatsgeschichte und alles unschön.
Aber ist Teil des Themas, um die sich diese Staffel ja auch dreht, ne?
Ja. Schön finde ich jetzt, dass man sieht, dass Coach Chilton sich ein bisschen anpasst. Also nicht im Sinne von, sie muss sich anpassen, aber sie will ja auch kommunizieren und geht dann auf, wie sie schon sagte, ich erkläre es Ihnen in diesen Geschichten, die sie so mögen.
Und wie er sich freut.
Ja, und mir ging es genauso, weil ich liebe das ja auch total. Ja. Ist ja mein täglich Brot. Und sie nimmt dann Harry Potter als Beispiel und das ist so, ja, ist Blindspot. Also Coach Beard ist auch so, das ist das eine, was er nicht kennt. Ja. Und ich muss sagen, an der Stelle muss man es nicht machen und es funktioniert auch immer noch als kulturelle Erklärung, aber ich zucke halt mittlerweile bei Harry Potter auch immer zusammen und bin so, oh Gott, jetzt muss ich die Akte Rowling wieder aufmachen, diese dumme Nuss.
Ja. Alleine, es ist das Gefühl Rowling, das mir als allererstes entgegengeschlagen ist, als es hieß, okay, Harry Potter. Und dann habe ich direkt gedacht, warum benutzen Sie diesen Vergleich? Es gibt so viele andere Geschichten, mit denen man das vergleichen könnte. Natürlich erklären Sie das hier nicht, aber es funktioniert kulturell am besten.
Ja.
Und trotzdem darf man nicht unerwähnt lassen, dass man sich sehr genau überlegen sollte, ob man J.K. Rowling noch unterstützen will, auch über das Normalisieren ihrer der Story, mit der sie am meisten Geld verdient, welches Geld sie dann eben aber auch aktiv dafür benutzt, um LGBTQIA+ sowie andere soziale Minderheiten und so zu unterdrücken. Das ist derzeit, glaube ich, nicht mehr weg zu ignorieren. Deswegen gefällt mir der Vergleich nicht. Ich verstehe, warum sie ihn benutzen.
Ja.
Aber ich wünschte mir, sie hätten einen anderen gewählt, ehrlicherweise.
Also es ist halt eine kulturelle Sättigung erreicht bei Harry Potter, die halt unfassbar ist seit 20 Jahren, mindestens. Eigentlich noch mehr sogar. Und deswegen verstehe ich es auch komplett. Aber bei mir war es eben auch so, ich war so, jetzt muss man die Akte wieder aufmachen. Das nervt. Und ich weiß, es nervt auch viele, die jetzt zugehört haben. Warum müssen wir das jetzt thematisieren wegen einer Anspielung? Weil Nina und ich sonst nicht schlafen können. Das,
richtig. Das ist weil es ehrlicherweise auch das Richtige ist, das zu tun. Ne? Also da können wir drumherum reden, wie wir wollen.
Ja.
Trotzdem funktioniert dieser Vergleich. Und ich mag auch, dass es nur um die drei Charaktere geht und Coach Beard dann gleich einen anderen Vergleich einbringt,
und
der mir besser gefällt.
Ich kann dazu abschließend auch sagen, ich vermeide es auch, also wenn jetzt irgendwie nächste Woche, also wenn die Serie zum Beispiel anläuft, die neue, ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber rede, weil ich das einfach wegignoriere, weil ich ja auch nur dazu beitrage, dass sie mehr geguckt wird oder nochmal Thema wird, wenn ich das irgendwie breit trete. Ich werde sie eh nicht gucken. Wenn ein Film anläuft oder so, ich werde das nicht thematisieren. Also ich habe da ja Gott sei Dank volle redaktionelle Kontrolle über das, was ich sage.
Ein Glück.
Ja, ein Glück.
Und außer hier. Hier hatten wir das nicht. Hier hat jemand anders Redaktion gehabt.
Offensichtlich. Entsprechend mache ich es dann einfach gar nicht. Und wenn mich jemand darauf anspricht oder es thematisiert, dann muss ich halt wieder seufzen und dann nehme ich wieder diese Akte raus und bin so, okay, das müssen wir jetzt aber alles gesagt haben, dann können wir auch darüber reden.
Ja.
Und deswegen nervt mich das. Aber
verstehe ich voll. Wir kommen da nicht raus.
Ja, und ich finde sehr schön, dass man dann zum einen Ted Lasso dann halt sagt, ja, wir haben mit unserem Kleinen halt Percy Jackson gelesen und dann haben wir nie was anderes gemacht. Ich habe jetzt keine Percy Jackson-Erfahrung. Ich weiß, dass das auch eine Riesensache ist.
Das ist ein total beliebtes Kinderbuch.
Ja, das weiß ich.
Ich habe kurzem erst gefragt, ne? Und es ist eine total tolle Geschichte. Und deswegen ist dieser Vergleich auch, die Briten haben Harry Potter und die Amerikaner haben Percy Jackson. Das ist so ein Ding, das wird immer wieder benutzt, ja.
Ja, aber es wird ja hier eigentlich verglichen mit Ferris Bueller, was ich schön finde, weil natürlich liebe ich Ferris Bueller, auch wenn da eine andere Ebene nochmal ganz am Schluss reinkommt, da freue ich mich drauf. Aber einfach die drei Hauptfiguren von Harry Potter mit den drei Hauptfiguren von Ferris Bueller verglichen und dann immer von Ted nochmal, so und so funktioniert die Figur. Und das passt und dann das auch in diesem Zusammenhang.
Das ist mega gut. Ist mega gut, dass er das nochmal aufwirft und dadurch auch klar wird, welches Verständnis da regiert quasi.
Ja, und erklärt es dem Zuschauer, wir müssen jetzt nicht googeln, wenn ihr noch nie Ferris Bueller oder Harry Potter, mindestens
und
eins
Harry
davon.
Harry Potter wird dann halt irrelevant.
Ja, Gott sei Dank.
Und das ist schön.
aber ja, und auf jeden Fall splitten sie die drei Gruppen, die sie haben, Mittelfeld, Verteidiger und Angriff, in diese Charaktere und dann einfach aus Neugierde wahrscheinlich fragt, ich glaube Ted hat gefragt, wer ist eurer Meinung nach denn Angriff und wer Verteidiger und wer Mittelfeld und jeder hat eine andere Antwort und jeder hält sich selber für Angriff. Das finde ich besonders witzig, vor allen Dingen, weil ich der Meinung bin, man kann das bei Coaches sowieso nicht machen, aber anderes Thema.
Aber es ist ja auch Selbsteinschätzung, ne? Und in diesem Fall ja auch wieder so ein Teambuilding-Ding, weil die sitzen da zu dritt, die kennen, also bis auf, sie steht da ja quasi alleine vor diesen beiden Freunden und sich dazwischen in ihrer Position irgendwie zu zementieren, ist ja auch schwierig.
Ja.
Ja, das war erst das Intro, ne? Ei.
Willkommen bei den Goldfischen. Für Christian sage ich nochmal blub, blub, blub. Das, also eigentlich finde ich das nicht so geil, dass das unser Slogan sein soll, blub, blub, blub. Aber er möchte, dass das immer gesagt wird und den Gefallen tue ich ihm gerne in dem Moment. Vor allen Dingen, wenn der wunderschöne Abspann gerade läuft, den wir auch hier nicht geskippt haben.
Niemals. Es wird nicht geskippt.
Ja, wir kommen zu dem Women's Football Business Summit. Das Business hätten sie vielleicht ganz groß schreiben sollen. Denn es sind fast nur Männer in diesem Raum in langweiligen grauen, schwarzen und blauen Anzügen, aber auch Rebecca und Keely, die natürlich rausstechen.
Fantastisch aussehen.
Das sowieso ja immer. Oh. Ja. Aber auch rausstechen wie ein entzündeter Daumen. Und,
auf jeden Fall.
Ich finde es schön, dass die beiden da sind. Also Keely ist wesentlich positiver, wie meistens, weil Rebecca halt schon 50.000 Mal mit irgendwelchen reichen Idioten, die einen Fußballclub haben, in einem Raum waren und ist immer nervig. Ich würde da auch nicht rein wollen, bin ich ganz ehrlich.
Ich finde es auch sehr nachvollziehbar.
Ja, und also jetzt mal, ich muss kurz auf den Tisch schauen, habe ich gerade auch gemacht.
Habe ich gehört.
Ja, wie kann das eigentlich sein, dass, obwohl ihr jetzt hier, also ich finde, das ist richtig ausgestattet für die Sendung, ne? Aber warum sind Businessleute, die ja beruflich eher einen Anzug tragen, was ja immer weniger passiert, warum ziehen die immer Anzüge an, die scheiße sind? Zu in den Raum gefragt.
Weil ich glaube, wenn man in so einem Feld arbeitet, dann hast du mehr als nur einen Anzug.
Ja.
Und irgendwann sind die Dinge halt einfach krass teuer. Mhm. Und nur weil du im Business arbeitest, hast du ja nicht immer grundsätzlich auch das Geld des Business, welches du ausstrahlen musst, zu bezahlen. Und deswegen sind so günstigere Anzüge oftmals dann the way to go.
Ist ein guter Punkt.
Ja, ehrlicherweise wissen die meisten Männer auch einfach nicht, wie man sich anzieht.
Das ist der wichtigere Punkt, weil man, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Paradebeispiel bin für Mode, wie ich mich selbst anziehe. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Aber ich weiß auch, dass es relativ simpel ist, mit einem nicht so gut sitzenden Anzug zum Schneider zu gehen und relativ günstig zu sagen, mach dir mal so, dass der geiler mehr aussieht. Wenn der grob passt, gib dem 3-4 Tage und danach sitzt das Ding wie eine 1. Und genau das soll ein Anzug ja auf die Silhouette passen. Und dann ist selbst, wir müssen höchstens so, ist jetzt nicht der schönste Stoff, aber du siehst halt besser aus als vorher. Also ist ja beim T-Shirt schon so, wenn die Naht genau auf der Schulter sitzt, dann sieht das geil aus.
Ganz richtig.
Ich habe vielleicht 2 T-Shirts, wo das so ist, aber ich muss auch nicht repräsentativ irgendwo rumlaufen in meinen Klamotten. Also,
und dann
ich versteh's
darf
nicht.
Man ja auch nicht vergessen, dass es ja hier auch nur der Women's Football Business Summit ist, ne? Entschuldigung.
Ja, für wen ziehen die sich überhaupt so an?
Ja, für wen ziehen die sich überhaupt so an?
Ja. Ist aber auch irrelevant. Ich wollte das nur einmal meinen Frust rauslassen über schlecht gekleidete Männer. Das darf auch ich machen, obwohl ich selber nicht gut angezogen bin. Wir bekommen hier auf jeden Fall eine Keynote-Speakerin angekündigt. Und zwar, sie hat so einen ganz tollen Namen. Ich muss aber leider warten, bis der Name eingeblendet wird in den Untertiteln, weil ich mir nicht merken konnte. Der sie ankündigt, nämlich Zelda Southport heißt sie, sagt auch, ist auch meine persönlich gute Freundin.
Das finde ich so geil, ne? Dass er sie so ankündigt, als wäre das jetzt ein safe Ding, was jetzt kommt.
Ja.
Ja.
Und dann kommt die fantastische Tracy Ullman, die mir namentlich ein Begriff ist und auch ich kenne ihr Gesicht und ich bin jedes Mal so, was hat die nochmal gemacht, wo ich sie kenne? Und das werde ich jetzt leider live nachrecherchieren, während wir zusehen, wie sie diesen Saal auseinandernimmt.
Komplett. Und zwar tritt sie da ja auch schon in einer Art und Weise auf, die zeigt, dass ihr das eigentlich egal ist. So, der erste Satz ist schon so ein Schlag in die Fresse und du siehst direkt an Keely und Rebecca und du hörst an dem Lachen auch im Raum schon, ne, dass alle so ein bisschen unsicher sind, ob sie das jetzt wirklich gesagt hat. Und sie hört einfach nicht auf die einzudreschen, ne? Ey, ich lieb's. Rebecca, meiner Ansicht nach, man sieht dir direkt an, dass das nicht ganz so einfach mit ihr sitzt.
Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung bei ihr. Ich glaube, sie findet es charakterlich einfach so dieses in die Fresse nicht so geil.
Ja.
Hat auch damit zu tun, glaube ich, wie sie aufgewachsen ist, weil sie ist nun mal die erzprivilegierte Frau, die halt auch immer an sich arbeitet und das ist das, was sie neben vielen anderen Dingen auch sehr sympathisch macht. Aber ich glaube, sie ist so diese alte Schule von wegen, naja, von innen raus vielleicht verändern, aber wir müssen ja jetzt nicht auch noch auf die auf dieses gute Benehmen verzichten. Und die ist ja eigentlich, also sie sagt es nicht, ne? Ich unterstelle jetzt, dass sie der Meinung ist, naja, sie hätte die Kritik ja auch anders anbringen können. Inhaltlich war da ja jetzt nichts dabei. Und das stimmt ja auch. Also Zelda kommt da rein und ist also, ihr seid alle bleiche, seht aus wie Geister und Tote.
Konfrontativ ist das.
Ja. Er ist einfach mit einem beleidigenden Mittelfinger da rein. Und ehrlich gesagt, wäre ich da auch so ein bisschen pisst, wenn ich sie gebucht hätte und hätte gesagt, ey, mach mal eine inspirierende Rede, du investierst ja so viel in Frauensport und Frauenfußball, du hast doch bestimmt was zu sagen. Und sie sagt ja, kommt dann dahin und sagt, ihr seid alle scheiße. Das wäre ja schon ein bisschen uncool auch für mich.
Das ist auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das eine unprofessionelle Art und Weise ist. Aber vor dem Kontext, den wir ja auch in der Szene dann noch sehen, ergibt es schon Sinn, woher diese Frustration kommt. Und absolut. Das, was ich aber spannend finde, ist, wie man sieht, was es mit Rebecca macht. Weil ich über die letzten Folgen, die ja auch schon gelaufen sind, weil sich da auch etwas aufbaut und gerade, ich glaube, in der zweiten Folge war das auch sehr deutlich, dass da mitschwingende Misogynie ist, die sie selber noch nicht auseinandergesetzt hat und auseinandergebaut hat. Ja,
und davon.
Und dieses Ablehnen von starken weiblichen Persönlichkeiten, und das war ja auch bei Coach Chilton so, ist für sie ein Problem. Und ich finde das ganz, ganz deutlich erkennbar hier. Ich liebe Rebecca, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nee. Ich habe schon so, so doll über sie geschwärmt, aber ich liebe es auch gleichzeitig, dass für sie genau dieser Konflikt aufgemacht wird. Und es ist ein innerer Konflikt. Und der wird sehr, sehr deutlich, finde ich. Hier sieht man das sehr deutlich.
Und deswegen fand ich so wichtig, dass wir dieses Essen mit ihrer Mutter hatten, wo ganz viel klar geworden ist, wo sie nochmal herkommt.
Ja.
Und da rauszukommen mit, ja, ich möchte jetzt einfach alles anzünden, das kann passieren. Ja, gibt's auch. Ja. Aber dann gehst du wahrscheinlich nicht mehr mit deiner Mutter einen Kaffee trinken.
Das ist dann sehr unwahrscheinlich. Genau das. Irgendwo muss man ja auch noch mal gucken, wo man eigentlich sitzt. Und sich selbst den Spiegel vorzuhalten, gerade bei sowas, was so tief in einem drin sitzt und was man so von der Kindheitsstube mitbekommen hat, ist hart. Und dass man das hier an dem Charakter so schön sehen kann, dass Rebecca das so mitbringt, das ist schon eindeutig. Sie guckt immer wieder zu den anderen Männern, bei denen sie sich immer wieder versucht zu behaupten. Und sieht, wie das schlecht aufstößt. Und das ist ein Ding, ja.
Yes. Ich habe jetzt Tracy Ullmans Wikipedia-Artikel auf und er ist halt so voll, dass ich denke, ja, genau so ist es einfach. Die Frau hat einfach eine riesige Karriere. Die ist ja auch 59 geboren, also ist schon ein bisschen unterwegs. Die Tracy Ullman Show gab es mal. Ich erinnere mich an den Titel. Aber mir ist sie immer wieder nur präsent geworden, wenn sie mal irgendwo kurz aufgetaucht ist. Sie hat aber auch Musik gemacht, relativ viel. Und ich finde sie immer klasse, wenn ich sie sehe. Aber ich habe gerade nichts Griffiges, wo ich sagen könnte, und das dafür kennt ihr sie besonders gut. Ich glaube, das ist ganz schwer, das zu sagen. Aber es lohnt sich, glaube ich, da mal reinzuschauen, denn ich finde die Rolle hier cool, aber ich finde sie wesentlich cooler, muss ich dazu sagen.
Ja, bisher ist die Rolle, also ich hoffe wirklich, dass sie nochmal auftaucht.
Ja, tut sie. Also im Trailer sieht man sie auch ein paar Mal und da waren auch Momente dabei, wo sie, die nicht in der Folge sind. Und das haben wir bei Ted Lasso ja gelernt, wenn jemand so aufgebaut wird, dann kommt die Person auch nochmal vor.
Richtig, dann hat sie auf jeden Fall Tragweite, das stimmt.
Ja, und jetzt eine Sache muss ich noch sagen, obwohl wir jetzt festgehalten haben, sie ist ja unprofessionell in dem, was sie tut. Sie sagt ganz klipp und klar, und das ist ja wirklich eine sachliche Kritik, euch ist Frauenfußball ja eigentlich scheißegal.
Yep.
Und das ist ja durchaus eine Kritik, die man anbringen kann. Die kann man anders verpacken. Aber ich glaube, so kommt es auf jeden Fall an.
So ist sie auf jeden Fall direkt in deren Gesicht.
Ja.
Und du kannst direkt sehen, so wie in der Menge auch so Leute so ein bisschen angefressen sind, weil man ihnen tatsächlich eigentlich sagt, naja, ihr gebt hier euer Geld, gebt ihr hier rein und das ist schön und nett, aber so richtig befasst habt ihr euch damit nicht. Das ist für euch ein Investment. Ihr habt hier im Grunde kein tiefes Interesse dran. Jetzt sitzt ihr hier alle zusammen und wie sagt sie, where your fake allyship currency lies. Ist so dieser Satz, wo ich so gedacht habe, ja, das ist halt auf den Punkt.
Absolut.
Und sie zieht denen da die schlecht sitzenden Anzüge aus.
Ja.
Ja.
Das wäre ich jetzt am Schluss so. Sie hat absolut recht. Und lasst euch mal von eurem Schneider recht beraten. Das ist ja ein Albtraum, was hier passiert.
Ja. Und Kili ist dementsprechend natürlich auch erwartbar komplett begeistert davon, dass jemand es so deutlich sagt, wie sie es sowieso schon empfindet, weil sie dann einen anderen Blick drauf hat als Rebecca. Und Rebecca ist zwar beeindruckt, aber sie hält sie auch zurück.
Ja, also ich denke, dass wir da auch nochmal eine Konfrontation in einer anderen Folge kriegen werden, entweder zwischen Rebecca und Zelda oder dass Rebecca nochmal ganz klar sagt, warum sie nicht mag. Und da freue ich mich schon drauf, weil das zum einen natürlich unterhaltsam sein wird, aber auch sehr viele Dinge klären wird über beide Charaktere.
Ja.
Da freue ich mich drauf. Und hier sieht man aber auch dieser eine Satz von Rebecca, ne? Ich habe zu viel Zeit in meinem Leben mit reichen, schlecht gelaunten, also sauren Frauen verbracht.
Ja.
Und sie wirft das quasi in den gleichen Topf wie reiche, alte, weiße Männer.
Ja.
Und das ist ja was anderes tatsächlich. Also das, was wir gerade gesehen haben, war ja eine Gesellschaftskritik.
Ja.
Und nicht, ja, guck mal, wie reich ich bin, geil, oder?
Genau. Es war, also sie hat auf jeden Fall etwas anderes kommuniziert, als worauf Rebecca hier anspielt. Und sie sagt dann, ja, ich war ja auch mal so. Und das ist de facto nicht so. Sie war nie so.
Nee, also sie war nicht sauer, proaktiv sauer auf und hat versucht, die Gesellschaft zu ändern, egal wie verzweifelt dieser Versuch sein wird.
Ja.
Sondern sie war einfach stinkig, weil ihr Ex-Mann sie scheiße behandelt hat. Zu Recht stinkig, absolut.
Absolut.
Aber
und zu Recht hat sie da Rache für gewollt. Das ist auch ein Ding.
Rache gewollt, ja, Rache generell doof, aber
klar,
ey, hat uns eine super erste Staffel geliefert von Teil
Die allerbeste, froh. Oh Gott. Dieser Plot, der sich dann so schön aufgelöst hat.
Ja, mit allen Klischees gebrochen, das muss man auch sagen. Aber
ja.
Kili setzt sich zumindest durch, immer Hallo zu sagen.
Ja.
Was auch absolut in Ordnung. Also allein die Tatsache, das sind die einzigen drei Frauen, die wir sehen. Ich glaube, im Hintergrund sieht man jetzt eine Frau unscharf. Aber
man sieht da immer wieder ein paar.
Ja.
Aber die verschwimmen tatsächlich eher in dem Meer der blau-schwarzen, grauen Anzüge da hinten.
Ja, was ich dazu sagen muss, die Farben sind nicht das Problem.
Nee, die Farben sind nicht das Problem. Das ist immer das Problem, was drin steckt, ne?
Ja. Zelda geht auch direkt auf die Scheidung ein von Rebecca und sagt diesen Satz, ey, der Ex von der Frau ist ja fast so verrückt wie meiner. Oder fucked up, sagt sie nicht verrückt, wäre ja noch positiv. Und ich weiß nicht, ob sie das sagt, um mit ihr zu connecten. Rebecca will aber nicht darüber reden, ganz offensichtlich. Was ich eigentlich.
Sie zieht eine Grenze, ne?
Ja, sie zieht eine Grenze. Mhm. Ich finde auch die Formulierung fair. Wir sollten uns nicht über unsere Exes definieren.
Voll.
Aber es ist trotzdem so ein Schild, was sie vorher sagt. Wir reden da jetzt nicht drüber. Finde ich aber auch als Einstieg, ne? So, lass uns mal über unsere Ex-Männer reden. Weiß ich nicht, wenn man noch nie gequatscht hat.
Also, als ich das gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass Zelda damit feiner ist als Rebecca. Und deswegen sagt sie es so. Sie weiß um den ganzen Stress. Sie weiß natürlich nicht darum, was es mit Rebecca gemacht hat. Aber sie weiß darum, dass es grundsätzlich, wenn es um solche Themen geht, dass es einfach fucked up ist. Und sie versucht, meiner Ansicht nach, mit Rebecca so ein bisschen zu bonden. Und Rebecca zieht eine Grenze, weil sie diese Verbindung nicht will. Und das ist wieder dieses Ding von, ich distanziere mich von dieser Person, was sie vorhin auch schon kommunikativ gemacht hat, als sie nur mit Kili da gesessen hat. Also es ist wirklich so, ich empfinde das zumindest so, dass es ein ganz klares Abgrenzen von der Zelda ist, weil sie nicht weiß, wie sie mit ihr umgehen soll, wie sie sehen soll. Sie kann sie nicht einschätzen und das gefällt ihr nicht, aus meiner Sicht. Also ich sehe da einen schönen Konflikt aufbabbeln.
Ja, dann geht es wieder in Richtung Comedy, in dem Zelda sagt, naja, ich lasse mich, mir ist das egal, denn ich habe den Banana-Clip erfunden, den kenne ich jetzt gar nicht bei Haarclip. Ich kenne natürlich, dass als nächstes kommt diese Claw, das kenne ich, um Haare halt zusammen zu machen. Und sie erzählt einfach so, ich habe das erfunden, mein Mann hat sich die Rechte aber geklaut und wurde Millionär, dann habe ich aber die Claw erfunden und noch mehr Geld verdient.
Ja, ja, das ist ein Style, das ist das, was Kili da hinten drin hat, das ist quasi so ein Styling-Element für Haare. Hier sagt sie halt, ne, sie hat ihren Ex quasi gekriegt, sie hat sich quasi darüber erhoben und ist damit offensichtlich dann noch reicher geworden. Und da sieht man jetzt genau in dieser Einstellung, wenn Rebecca so von ihrem Glas trinkt, dass sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Also ihre eigene Unsicherheit ist da meiner Ansicht nach auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass sie nicht weiß, wie sie diese Frau einzuschätzen hat.
Ich glaube, da ist sehr viel Klasse, also nicht im Sinne von, oh toll, sondern britisches Klassensystem, was hier noch mitschwingt.
Oh ja, dass, wahrscheinlich.
Dass Rebecca einfach nur dieses, nee, da auf dieses Niveau lasse ich mich halt nicht runter. Also man gibt seiner Wut nicht in dieser Form nach. Denn auch wenn du ihren Racheplan aus Staffel 1 nimmst, weil die Emotionen waren ja die gleichen.
Klar.
Sie hat sie kaum zur Schau getragen. Es war ja wirklich so ein klischeehafter, heimtückischer Hinterrücksplan. Und man hat so das Gefühl, Zelda hat wahrscheinlich ihm noch mal, ihrem Mann noch mal ein Stinkefinger-Video geschickt von wegen, ja, jetzt habe ich die geilere Erfindung, du Arsch. Und Rebecca würde das halt im Affekt, ja. Ne, im Affekt haben wir sie auch emotional gesehen, das ist ja auch schön. Aber das gehört sich irgendwie nicht, wie
Zelda sich zur Schau gibt. Genau, da ist dieser Schein, dieser Aristokratie liegt auf ihr. Sie will sich da auf jeden Fall abgrenzen. Und die Zelda ist in dem Fall roher.
Ja.
Sie ist roh.
Und
das macht sie aus meiner Sicht natürlich auch sehr nahbar. Ich würde mit so jemandem total gut zurechtkommen. Rebecca kommt es offensichtlich nicht, weil das, und da hast du recht, es kann auch so ein Klassending sein, ne?
Und ich glaube, sie versteht sich da auch selbst falsch. Also wenn du, wenn du die emotionalen Momente von ihr auch in der Öffentlichkeit zusammenfasst über die letzten 4 Staffeln, dann ist sie sehr nah eigentlich an ihr dran.
Komplett. Die sind, also als ich die beiden gesehen habe, habe ich gedacht, sind zwei Frauen geschnitten aus einem Holz.
Ja, nur ganz ehrlich, unterschiedlicher Stylist, das war's.
Richtig, unterschiedlicher Schnitzer ist das.
Ja. Und ich glaube, Rebecca plant es halt nicht und lässt sich nicht ganz auf diese Emotionalität ein, aber sie passiert ihr. Und da sieht sie, vielleicht sieht sie, hatte ich auch schon Momente bei mir, wo ich gedacht habe, du gehst mir auf den Sack, weil ich mich an mich selbst erinnert fühle.
Ja.
Also das passiert einfach. Und ich glaube, das kann hier auch vorliegen bei ihr. Mal gucken. Auf jeden Fall fragt Zelda halt, also ihr wollt bestimmt mal einen Rat haben für euer Frauenteam, und Kili ist also auf jeden Fall, was machen sie direkt hier nach?
Weil Kili das alles egal ist.
Ja.
Und ich liebe das an ihr. Und sie, und Rebecca hält sie immer wieder zurück, ne? Als hätte sie so ein, ja, oh Mann, das ärgert mich so.
Ja, und es ist ja auch dieses, quasi meine Leute rufen ihre Leute an, so dieses, ja, wir müssen aber auch, also es ist eine Ausrede in dem Fall, weil die hat überhaupt keinen Bock auf die. Genau. Aber es ist wirklich dieses, lasst uns die normalen Kanäle einhalten, was ja, also es ist das Dümmste, was man machen kann, wenn ich ehrlich bin.
Für so ein Networking-Ding auf jeden Fall. Sie haben sie jetzt gerade da, sie hat unheimlich viel Kohle, sie hat offensichtlich eine starke Meinung zu Frauenfußball, die eigentlich gebraucht wird.
Mhm.
Und ja, das lässt sie so abschmettern.
Ach ja.
Ist toll.
Kili ist aber Fan. Also das kann man, glaube ich, festhalten an der Stelle. Wir sind zurück bei unserem Erzählelement Trent Crim und Dr. Sharon Fieldstone. Ich versuche diesen Namen immer noch perfekt im Kopf zu speichern, weil ich immer Stonefield noch habe, weil das ja in beide Richtungen gehen würde.
Ja.
Also zurück im Podcast-Studio, wo es weiter um Klickenbildung geht. Und Trent sagt, naja, Clique, da denke ich aber jetzt eher an, ich glaube, sie benutzen auch den Begriff Clique, an Teenager-Mädchen. Und Frau Doktor sagt, naja, das sind Teenager-Mädchen, professionelle Athleten. Ne? Also vom Verhalten her. Deswegen gucken wir jetzt mal, was weiter passiert auf dem Platz. Also wir sind beim Training. Die Coaches schauen sich, eigentlich sieht doch alles gut aus. Und dann einfach nur, damit wir es visuell auch nochmal drin haben, gruppieren sich jetzt die drei Fraktionen, die drei Klicken, einfach mit farblich passenden Leibchen, ein schönes deutsches Wort, in ihre entsprechenden Klicken. Das ist so schön.
Und Ted ist der immerwährende Optimist und sagt, ach, das gibt sich schon alles. Schon alles nicht so schlimm. Und du siehst direkt daneben, wie das auf die Realität trifft. Und da schon vermutet wird, dass es nicht ganz so easy ist.
Ja. Aber ich mag das auch, wenn, wir hatten das jetzt schon mal in dieser Staffel, als die Schwester von Danny Rojas, ich bin so schlecht da drin. Da ist der Tonengaumen, kriegt das mit dem nicht richtig hin. ja, auf jeden Fall, als sie gesagt hat, no, life is so much more than football, dummy. Und ich so, ja, natürlich stimmt das. Und Ted das auch erkennen musste. Und er hat ja hier dieses Beispiel gewählt von wegen, ja, wenn man einem Wurm den Schwanz abschneidet, dann wächst er ja auch einfach nach. Also, und einfach kurz steht so, Footballers are not worms.
Ja, genau das.
Ist einfach, der Vergleich genau funktioniert das nicht, Ted. Wenn die Story nicht auf die Situation passt. Ne? Ah, jetzt kommen wir zu einer meiner liebsten Szenen. Tatsächlich.
Ich wusste, dass du sie mögen würdest.
Ja, aber das ist, es ist einfach, es ist ja 3 Folgen lang schon aufgebaut worden, dass Roy wieder mit Killy zusammen will und wirklich.
Und ich finde das auch so schön, das ist so ein richtiges Herzschmerzthema, ey.
Ja. Und ich bin der Meinung, er ist da komplett authentisch und er will wirklich. Also er fühlt das vielleicht bis Ende der Folge zu 100%, dass er wieder mit Killy zusammen sein will, dass das die Frau ist, mit der er zumindest mal absehbar seine Zeit verbringen möchte. Und Killy ist halt sehr konzentriert auf sich gerade, was ja, auch völlig legitim ist. Und will nicht sagen, sie ignoriert es, weil es gab auch Szenen, wo ich gedacht habe, ihr gefällt die Aufmerksamkeit schon und sie mag Roy auch. Aber es ist halt noch nicht weitergekommen und jetzt ist halt der Punkt, wo er einfach sie reden lässt mit ihrem Enthusiasmus gegenüber Zelda und dann irgendwann sagt, ja, jetzt ist, glaube ich, der Punkt, wo ich es dann doch mal ansprechen muss. Und wofür ich ihn bewundere, ist diese relative Entspannung, mit der er das macht. Also
er ist einfach so selbstsicher, ne? Also das, was an Roy kennt, so unfassbar attraktiv ist an dem Charakter grundsätzlich, ist die Art und Weise, wie er sich selbst hält und wie selbstsicher er ist. Und das sieht man hier ganz klar. Die beiden gehen die ganze Zeit schon so respektvoll miteinander um. Er überschreitet ihre Grenzen nicht. Er hält die ein, klar, die flirten auch und sie sind auch nett miteinander und er macht ihr Komplimente. Aber er überschreitet diese Grenzen nicht und deswegen ist es einfach so ein
Er fragt sogar nach Consent, ob er überhaupt die Frage stellen darf. Und das könnte als unsicher rüberkommen. Aber, seine gesamte Körperhaltung und so weiter ist einfach so, ich bin hier, das ist das, was ich fühle.
Und nach Konsentfragen ist niemals Unsicherheit, sondern es ist mit eines der attraktivsten Dinge, die man tun kann bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja.
Sollte es zumindest sein, sollte zumindest so aufgefasst werden.
Also aus meiner Sicht, kann ich sagen, das ist auf jeden Fall das, was auch aus der Erfahrung in meinem Freundeskreis sind wir alle eigentlich da immer alle en
passe. Es freut mich mega und ich würde auch immer sagen, selbst wenn es nicht positiv aufgenommen wird, fragt auf jeden Fall.
Ja.
Ich kann aus meiner persönlichen Historie sagen, die ja wirklich nicht umfassend ist. Es kann auch manchmal einfach richtig scheiße rüberkommen.
Das stimmt, aber Zeiten ändern sich ja auch.
Gott sei Dank.
Leute entwickeln sich weiter.
Es klingt jetzt auch so, als wäre ich uralt, aber es ist eher, glaube ich, eine individuelle Persönlichkeitskiste gewesen in dem Moment. Und ich würde auch jederzeit nochmal fragen, wenn ich nochmal in so einer Situation wäre, was hoffentlich nie wieder passiert. aber vielleicht einfach versuchen, es anders und selbstsicherer rüberzubringen. Und wir reden hier wirklich, wenn du selbstsicher sagst, es geht hier nicht um Arroganz, es geht hier nicht davon, komplett von sich überzeugt zu sein, sondern sicher in dem, was er möchte, wie er kommuniziert, wie er fühlt und dass er nicht hetzt, dass er einfach entspannt in diese Situation geht, aber ganz bestimmt ausstrahlt, das ist das, was ich möchte.
Ja.
Das sind meine Wünsche, aber ich respektiere dich komplett. Und das ist für mich, ich finde ihn gar nicht, also das ist natürlich auch eine persönliche, also ich will jetzt gar nicht irgendwie in Sexualität abdriften, weil darum geht es jetzt nicht. Aber ich finde ihn gar nicht so mega attraktiv. Ich finde es einfach nur bewundernswert in dem Moment, wie ruhig er ist.
Attraktivität setzt sich in diesem Kontext natürlich auch aus mehreren Sachen zusammen.
Ja, klar.
Und die Art und Weise, wie du dich trägst, ist genauso ein Teil davon, wie viele andere Aspekte dann noch dazukommen, die einen Menschen betreffen. Und in dem Fall kann man halt einfach sehen, dass er in sich so ruht und er geht mit ihr um, wie man das tun sollte, wie mit einem Menschen und wertet sie nicht ab, im Gegenteil, sondern er weiß ganz genau, was er an ihr hat. Und deswegen ist es für mich auch so ein Herzschmerzding, dass die beiden nicht zusammen sind, weil eigentlich ist das genau die Art von Partner, die man sich natürlich wünscht, ne? Jemanden zu haben, der einen sieht und der einen wertschätzt. Und das tut er auf jeden Fall. Deswegen ist es umso lustiger, dass sie jetzt unterbrochen werden.
Ja, ich werde auch gleich weitermachen. Ich will so einmal abrunden. Ich glaube, sehr viel, also erstmal keine Überraschung jetzt, Nina ist eine Frau, ich bin ein Mann. Das heißt, selbst wenn unsere Sexualitäten beide und, sagen, oh, ist ein attraktiver Mann, haben wir natürlich eine völlig andere Perspektive.
Auf jeden Fall.
Und natürlich auch ganz individuell andere Vorlieben. Zum Beispiel, ich finde Brad Goldstein als Mensch attraktiver als Roy Kent. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass Brad Goldstein mehr lacht und mehr Begeisterung ausstrahlt.
Ja, das verstehe ich.
Ne? Und das ist aber auch, als Frau wäre ich wahrscheinlich erst so, ja, aber der weiß genau, was er will.
Ja, ist ein Ding. Und es ist ja auch immer in dem Kontext zu sehen. Ne? Der Charakter hat natürlich auch, wir kennen den Charakter ja auch nur als Charakter, der hat natürlich über die ganzen Staffeln hinweg jetzt auch schon für sich so ein Image aufgebaut, in dem er von jemandem auf jeden Fall mit einem ansprechbaren Aggressionsproblem zu jemandem geworden ist, der sich zwar in der Öffentlichkeit noch immer recht aggressiv präsentiert, aber im Umgang mit den Menschen, die er wertschätzt, auf jeden Fall sehr bedacht ist. Und das ist eine Entwicklung über die Staffeln hinweg, die natürlich auch mit sich mittragen. Und die beiden sind halt einfach ein süßes Pairing.
Das absolut. Ist halt so. Ja. Also, und ich finde aber schön, dass Beziehungen hier auch nie oberflächlich behandelt werden. Deswegen lassen wir uns aber weiter darauf ein, dass Leslie Higgins jetzt dazukommt und erstmal auch über Zelda fangirlt, sage ich in dem Fall bewusst, und sagt, hey, die war aber in einer Post-Punk-Band in den 80ern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Vergangenheit von der Schauspielerin mit rein projiziert. Higgins ist ja auch mega Fan, auch wenn er natürlich noch mal so ein paar Kritikpunkte anbringt. Und er will dann über alles Mögliche reden, was jetzt nicht das Thema ist, gerade für die anderen beiden. Es gibt nur so ein paar Musikinfos und redet über einen Song. Und was ich daran sehr schön finde, ist, dass Roy den Song auch mitsingen kann, also so ein Werbejingle. Aber er guckt die ganze Zeit Keely an und ist so, ich möchte dieses Thema weiter bearbeiten, so nach dem Motto, ich werde jetzt nämlich nicht ablenken lassen. Und Higgins merkt auch irgendwann, irgendwas ist komisch.
Okay, this is awkward.
Ja.
Ja.
Aber es ist mega süß. Ich möchte einfach nur alle in den Arm nehmen. Und Keely, ich würde es nicht mal Oversharing nennen, weil das für mich nur spricht, dass sie kein Problem damit hat, dass Leslie auch hört. Sagt einfach, ja, Roy möchte es nochmal versuchen. Und
Und zack, ist Leslie halt einfach komplett Teil dieser gesamten Situation und erkennt dann, oh nee, das will ich eigentlich gar nicht.
Aber jetzt reden sie endlich drüber. Jetzt brechen sie es endlich auf und Keely unterstellt Roy halt, dass er noch nicht bereit dafür ist, weil er in den letzten Jahren jetzt eigentlich keine Frauen gedatet hat. Er auch nochmal feststellt, nee, Moment, aber also ich sag's jetzt extra so, gebumst habe ich. Ich habe nur nicht gedatet.
Ja, für ihn, er macht da auf jeden Fall einen klaren Unterschied, ne? Also er sagt, okay, Dating ist für ihn etwas, was ein bisschen mehr ist als einfach nur Interkurs. Und das ist, ich liebe, dass Leslie trotzdem versucht abzuhauen. Was in dieser Versuch so, oh, nee, ich will hier gar nicht sein. Das ist unangenehm. Wir reden über Sex.
Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist nicht mal der Sexfaktor, sondern es ist eine persönliche Beziehung. Das soll da zwischen den beiden sein. Das ist, glaube ich, seine Überzeugung. Ich glaube nämlich nicht, dass er prüde ist. Ich glaube wirklich, dass er bei Emotionen dann doch sehr britisch wird und sagt, das ist jetzt aber auch, ich bin ja Romantiker, aber eure Romanze, das ist euer Ding. Ne?
Auch einfach genau dieser Teil dieses Gesprächs zu sein, weil das ja natürlich auch eine Beziehung ist, von denen alle wussten. Und dann ist sicherlich auch noch einiges, was so geschichtlich damit drin hängt. Und dann sich daraus ziehen zu wollen, kann ich auch komplett nachvollziehen.
Ja. Und Roy fährt natürlich die volle Breitseite. Also wenn Keely fragt, ja, warum hast du denn nicht gedatet? Also, ja, ich möchte dich.
Ja.
Was, glaube ich, das ist ein Satz, wenn die andere Person einem was, selbst wenn sie einem nichts bedeutet, der kommt einfach an.
Ja,
auf jeden Fall. Wenn man einfach auf den Punkt sagen kann, nee, ich möchte einfach dich haben, möchte mit dir Zeit, möchte dein Partner sein. Das ist wirklich was, das kann einen fast nicht kalt lassen. Selbst wenn die andere Person hasst, ist man so, dann ist man doppelt angewidert vielleicht. Also
es kommt immer auf den Kontext an, aber in diesem ist es halt wirklich, ne, sie reden darüber, hey, 3 Jahre lang hattest du irgendwie keine Dating-Beziehung zu irgendjemandem mit irgendwas. Und wenn er dann sagt, nee, weil ich ganz genau weiß, wen ich möchte und ich möchte dich, ich warte quasi darauf, bis du wieder bereit bist. Und solange das nicht übergriffig und nicht erwidert ist oder so, ist das natürlich was anderes. Aber in dem Fall wissen wir ja auch, dass Keely gerade auf so einer kleinen, ich muss mich selbst wiederfinden, Situationsreise ist quasi. Und deswegen passt es schon ganz genau, dass er wie so ein stetiger, wie so eine stetige Sicherheit eigentlich dasteht, ne?
Ja, also ich bin bereit, ich bin hier und ich mache erst durch mein Verhalten und dann auch jetzt in ganz klaren Worten klar, wo ich stehe. Und Kili sagt halt zu Recht zwei Dinge. Zum einen, du hast dich nicht auf andere Leute eingelassen.
Ja.
Das wäre mal sinnvoll gewesen. Und du hast mich wirklich auf ein Podest gehoben. Und es ist sehr einsam auf diesem Podest, sehr weit oben.
Ja.
Und das ist ein guter Punkt. Also man kann Menschen wirklich gerade durch eine anhaltende Distanz und sowas idealisieren und so, und weil man halt vielleicht auch nicht die negativen Sachen noch in Erinnerung hat von der Beziehung, die sie hatten, oder er einfach auch sich einen Tunnelblick hat, ja, nicht links, nicht rechts geguckt, aber sagt, ja, ich will ja eh Kili. Deswegen ist es also in meinen Augen sinnvoll, dass sie das alles anbringt, aber es ist natürlich, was jetzt passiert, ist natürlich Comedy und ein bisschen albern. Sehen wir mal davon ab, dass die beiden Higgins die ganze Zeit drin lassen, auch nur für die Comedy in meinen Augen, aber hey.
Klar.
Aber sie einigen sich dann am Schluss darauf, mit ein bisschen hin und her, dass er 10 Dates haben muss und dann können wir weiterreden.
Ja. Ja, genau das. Weil es irgendwie eine Grenze braucht. Eigentlich ist der Anspruch natürlich ein anderer, ne?
Mhm.
Kili möchte natürlich eigentlich was anderes und sie kommen dann aber wieder dahin zurück, dass er dann sagt, ja, in Ordnung, dann nehme ich mir die 10 Dates und dann, wenn ich damit durch bin, dann versuchen wir es nochmal.
Mhm.
Und das, was ich wirklich wunderschön finde, ist auch, dass man das sieht. Er ist da, was das betrifft, nicht übergriffig.
Nee.
Und er versucht sie nicht zu überzeugen, sondern er sagt, die handeln das zwar aus, aber er sagt nicht, ach Quatsch, diese 10 Dates brauche ich nicht, sondern er sagt, okay, wenn das das ist, was du gerne möchtest, was ich tue, dann mache ich das jetzt, damit wir danach wieder eine Chance haben. Und ich finde, das ist etwas, was man viel zu selten sieht, dass jemand das respektiert, diese Grenze, auch wenn sie natürlich eine komödiantische ist.
Ja, und man sieht es in ihren Augen auch an, dass es das so ein bisschen Teil vom Flirt ist zwischen den beiden.
Ja,
die ja da eh relativ entspannt mit ein paar Dingen umgehen, glaube ich. Und Higgins als krasser Kontrast dazu dann einfach so, weil sie auch sagen, Higgins kann dann ja gucken und mitzählen. So, nein, 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 nein. Und dann,
ich
danach,
will das nicht, lass mich da raus.
Ja, und danach, ich muss meine Frau anrufen. Ich denke, ich lieb das Paar, ja. Also Higgins und seine Frau sind mega. Ich denke so, mein Gott, ey. Also da ist er wirklich, ich identifiziere mich manchmal mit Higgins, aber in dem Fall bin ich so, ich hätte es einfach nur witzig gefunden.
Ja.
Ich hätte es meiner Frau auch erzählt, aber ich hätte sie nicht dringend sofort anrufen müssen.
Also ich glaube auch, dass es so ein Sicherheitsding ist, ne, von ihm, dass er so seine Sicherheit auf jeden Fall zu Hause findet bei seiner Frau. Und wenn das so eine wilde Beziehungsgeschichte ist, dann will man sich da rückversichern.
Hm. Ja, aber ich meine, klar, die Meinung ist wichtig in dem Fall, aber dass er sich so unsicher ist in der Sekunde, finde ich. Also ich hätte es noch eher nachvollziehen und gesagt, wow, krass, was hier gerade passiert ist, muss ich meiner Frau erzählen, aber er wirkt so unsicher.
er ist unsicher, er ist einer der unsichersten Charaktere hier. Also wirklich,
ja, und das
merkst du sofort, das sifft ihm aus allen Poren und deswegen ist dieses Zurückrufen bei seiner Frau auf jeden Fall erklärbar. Da wundert mich keine Sekunde, dass er das tut.
Mega süß und ich greife jetzt den anderen Gag, der später noch kommt, mal vorweg, die machen eine eigene Textgruppe zusammen auf. Das ist so verrückt, wo Higgins auch die ganze Zeit nur schreibt, ich möchte aus dieser Gruppe raus.
Ich denke, so toll,
und er wahrscheinlich es sozial einfach nicht hinkriegt, selber rauszugehen aus der Gruppe, weil er den nicht wehtun will.
Ja.
Wie so ein Opfer einfach in dieser, also wie so eine Geisel.
Ja, er ist wie so eine Geisel in dieser Situation und er kommt dann nicht, ich weiß nicht, ob er es, vielleicht kriegt er es auch technisch einfach nicht hin, aber alleine diese
denkbar,
Verzweiflungsnachrichten, ne, in denen er so schreibt, ich will wirklich nicht Teil hiervon sein. Ja.
Ach, ich hätte es allein wegen der Geschichte ja schon gemacht, aber gut. Wir sind wieder bei Trent und Sharon, also Dr. Fieldstone, wo Trent erstmal darauf nochmal Bezug nimmt, ja, du hast mein Buch ja nicht gelesen, was okay ist. und ist dann nochmal, ich glaube, er ist schon sehr stolz auf sein Buch, aber ist ja auch mehr ein Gag. Und es geht dann so ein bisschen um die sozialen Interaktionen, die man als Team haben kann. Und Dr. Fieldstone sagt ja, so eine Movie Night ist halt jetzt nicht wirklich eine soziale Interaktion. Ne? Also man guckt halt gemeinsam.
Nicht für ein Team, ne?
Ja, man guckt halt gemeinsam Film nebeneinander. Also
ist genauso wie Kinonächte, also Kinodates keine richtigen ordentlichen Dates sind, weil man nicht miteinander redet einfach. Du machst nichts miteinander, du existierst nur im gleichen Raum. Und das ist für den Zweck, den es hier erfüllen soll. Und darum geht es ja im Grunde, also aus einer Teambuilding quasi ein Team zu bauen, ist das halt total nutzlos, wenn die Leute nicht miteinander interagieren und man keine Verbindung aufbaut, was ja beim Nebeneinander irgendwo sitzen und Popcorn essen selten so ist, außer man hält Händchen. Und das kann man in einem Team auch nur
kann man schon machen.
Ja, kann man ist voll legitim, aber dann müsste man halt in der Mitte alle gemeinsam Händchen halten und nicht nur einzelne Individuen miteinander. Und das ist, glaube ich, hier ja. so der Main Takeaway. Mhm.
Ja. Abseits der Serienrealität muss ich mich eine Lanze brechen für Kinodates.
Klar.
Solange man Kinodates vorher und nachher super. Noch Zeit zusammen verbringt, ja. ist es super, weil dann hat man was, worüber man sprechen kann.
Ja, genau das.
Aber wenn man nur, hi, lass Film gucken, ja, tschüss, war schön, das ist albern. Ja. Das ist,
richtig. Deswegen, also als Teil von einem Date fair, aber wenn das Einzige ist, was man bei dem Date macht,
ja. Wir sind im Crown and Anchor yes. mit Beard und Ted, wo die beiden erstmal noch über den FA Cup ein bisschen reden, aber, also da steht die Auslosung bevor, aber wir müssen sich über die Klicken Gedanken machen. Wie fixen wir das? Und wir haben ja jetzt die Ansage quasi bekommen schon von unseren Podcast-Freunden, dass eben so ein Kinodate nicht interaktiv genug ist quasi, nicht sozial genug. Was machen wir denn da? Und die beiden versuchen nochmal mit irgendwelchen Popkulturreferenzen, also die alle nichts bringen. Ja, man fängt wenigstens mit, wenigstens sage ich, aber mit stereotyp weiblichen Klicken aus Filmen an. Heathers, wo er wirklich nur gemordet wird. Mean Girls, wo jemand vom Bus angefahren wird. Also alles keine Optionen natürlich.
Und du, in dem ersten Moment, als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, ja, das sind genau die Filme und also es sind genau die Filme, die so meine Jugend geprägt haben. Mean Girls ist auf jeden Fall ein Begriff. Die Heathers ist ein Begriff. Ja. Bei den Lost Boys war das bei mir nicht so, aber es ist auf jeden Fall, du weißt sofort, du hast sofort ein Gefühl dahinter und du weißt sofort, was passiert, wenn sich so Klicken bilden und die so gegeneinander sich so auszählen und dass das nichts Gutes ist. Erst recht nicht, wenn man gemeinsam irgendwie ein Ziel hat. Ja,
ja und ganz ehrlich, Lost Boys ist auch ein wildes Beispiel, weil es ein Vampirfilm ist, der nichts wirklich was mit Klicken zu tun hat. Klar, die Vampir-Clique, aber ich bitte euch. Das war nur für den Gag drin, denke ich. Mean Girl und Heathers, es ist halt. Einerseits ist es gut, dass sie die Referenzen nehmen, weil eben die Konsequenzen da so hart sind. Ja. Aber da sind natürlich keine Antworten zu finden.
Also auf gar keinen Fall. Und das ist eben dann aber auch die Referenz zu der Popkultur. Ne? Wie, was sind denn die Beispiele dafür in der Popkultur, die du hast, wenn es um so Klicken geht?
Genau.
Und es ist selten, dass es sich gut auflöst, sondern ne, wie kann man damit ordentlich umgehen? Und deswegen finde ich es so schön, dass sie darüber so reden.
Aber Ted macht es dann eben ohne Referenz und bringt einfach ganz strukturell die zwei schnellsten Wege, eine Gruppe von Menschen zusammenzubringen, sind, was sagen wir hier? Moment, ich will es nur richtig machen, gemeinsamer Feind oder gemeinsames Ziel.
Richtig.
Oder eins von beidem. Und dann kommt May quasi mit der Antwort direkt und slappt dir so auf den Tisch. May ist super.
Der Klassiker, was passiert in Pubs? Es ist das Pub-Quiz. Und sie ist ja so super excited, dass sie das wieder machen darf. Ich finde das so süß.
Ich finde vor allen Dingen, rein vom Schreiben ist das wieder so smart, dass sie nicht einfach nur sagt, hier ist das Pub-Quiz, hier ist die Antwort auf eure Frage, sondern sie erzählt dann direkt was, ja, wir haben das jetzt jahrelang nicht gemacht, weil wir haben vorher noch nie ein Pub-Quiz bei denen gesehen.
Ja.
Nicht, dass die Frage wichtig wäre, weil also vielleicht waren wir einfach nie da, ist doch irrelevant. Ja. Aber man reichert dann wieder alles mit so ein paar Hintergrundinfos an, macht daraus nochmal ein paar Gags und das ist einfach, es wirkt das alles.
Die Geschichte direkt dicht, ne?
Genau, das ist genau das Wort, was ich nehmen wollte. Es ist einfach dichter, es ist nicht nur alles oberflächlich. Und selbst wenn das ein Trick ist, das ist ja völlig egal. Das geht
vor allen Dingen, dass sie da quasi noch diese Kriminalgeschichte hinterhängt und sagt, das NDA ist jetzt ausgelaufen und deswegen können wir es jetzt wieder machen. Ich lieb's.
Absolut. Und es wird noch etabliert, dass Coach Beard natürlich ein absoluter Pub-Quiz-Meister ist auf mehreren in mehreren Ländern. Und ich verstehe diesen Gag jetzt nicht. Jetzt verstehe ich ihn tatsächlich. Der Gag mit den Kontinenten. Das war anscheinend, weil Mayer sagt, die Antworten, die sie sich aus dem Internet ausgedruckt hat, die waren alle falsch. Und eine der Antworten war anscheinend, wie viele Kontinente gibt es? Und die Antwort, die da stand, war 29. Okay, jetzt habe ich heute Morgen nicht verstanden, den Gag.
Ja gut.
Aber May,
der ist auch tatsächlich über meinen Kopf gegangen. Ja.
Also vielleicht war ich noch nicht wach genug. May gibt ihnen dann direkt mal Hausverbot für alle Pub-Quiz-Nights. Das ist konsequent.
Verdient. It's gonna be a bloodbath. Ich liebe es, dass er so viel Pride in diesen Nerdism setzt.
Ja, Coach Beard ist halt unfassbar kompetitiv. Eine Charaktereigenschaft, die ich gar nicht habe. Also ich fühl mich total unwohl, wenn es kompetitiv wird jedes Mal.
Same.
auch wenn man das manchmal braucht natürlich, aber es ist nichts, wo ich mich entspannen kann. Ist auch nicht, glaube ich, Sinn der Sache. Wir schneiden dann aber rüber in einen vor allen Dingen sehr gut ausgeleuchtet, deswegen wirkt der Laden wahrscheinlich mehr fancy, als er eigentlich ist. So ein Dating-Spot, wo Roy mit einer sehr attraktiven Frau, die offensichtlich richtig Bock auf ihn hat, ein Date hat.
Ja.
Und das ist eigentlich alles cool, bis klar wird, dass er ihr jetzt Tschüss sagen will. Und er aber auch den Laden nicht verlässt. Und es wird auch, gibt auch keinen Kuss, es gibt kein gar nichts, obwohl sie wirklich alle Anstalten macht, dass das ein toller Abend war, dass man den jetzt regulär, weil Dates laufen ja nach einem Muster ab, abschließen kann, gemeinsam noch, er bringt sie irgendwo hin, vielleicht gibt es noch einen Kuss, vielleicht redet man über nächstes Date, ne?
Ja.
Was man halt so denkt, wenn man eigentlich das Zentrum der Aufmerksamkeit sein sollte.
Richtig, und scheinbar war das ja auch ein gutes Date, mhm, einfach nur weil, ne, sie der Meinung ist, dass es jetzt so weitergeht. Mhm. Und sie fängt auch schon so an, dass sie auf ihn zugeht. Und er benutzt es halt, also er verhält sich halt wie so ein Kumpel. Ja, gute Nacht dann. Tschüss.
Ja, also,
nett. War nett, danke.
Ja, tschüss. Er ist halt nicht unhöflich, aber es ist dieses, und das hatte ich auch schon mal, dass man merkt, ah, also es ist jetzt in dem Fall hier nicht so, aber er verhält sich genauso. Wenn man währenddessen merkt, ah, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Null sauer, gar kein Problem. Ja. Aber man hat dann auch nicht so den Weg zu sagen, du, ich glaube, das.
Und wir wissen ja, ne, auch, warum es so ist.
Genau,
er will Dates machen, damit er wieder mit Kili zusammenkommen kann, damit es noch eine Chance gibt.
Ja. Ja. Dann haben wir hier noch eine Bartenderin, die von Minute 1 an, finde ich, mit ihm flirtet, obwohl sie ja sieht, auf wie vielen Dates er ist. Weil
zumindest ist sie ihm aufgefallen. Also er ist ihr aufgefallen.
Ja. Ja. Und gleichzeitig, er ist halt auch ein Promi, wir dürfen das nicht unterschätzen. Deswegen.
Und sie sind auch in einem Members Club, ne? Das erwähnt, das erwähnt, im Hintergrund wird das erwähnt. Es ist also nicht mal eine Bar irgendwie, ja, wo man einfach so hingeht, sondern es ist etwas, wo man eine Members-Karte braucht, wo du nicht einfach so existieren darfst, ja.
Es könnte auch das Bones and Honey sein, da bin ich mir nicht sicher, was wir in den anderen Staffeln gesehen haben. Würde zumindest Sinn ergeben, also in die Art Laden würde er das auch machen, glaube ich. Mhm. Ja. Aber wir können das eigentlich wirklich fast forward zusammenfassen, was hier passiert. Wir reden ja eh recht detailliert. Aber es kommt halt eine hübsche Frau nach der nächsten hübschen Frau, die alle, das muss man immerhin sagen, glaube ich, ungefähr auch passend im Alter sind. Wo man sich dann auch ein bisschen fragen muss, aber warum? Also er geht so 50-50 da rein, ne? Er meint es eigentlich ernst, weil er sucht sich Frauen aus, wo definitiv auch was laufen könnte. Auch nicht unbedingt nur mal für eine Nacht. Jetzt oberflächlich gesprochen. Ich habe die Frauen ja auch nicht kennengelernt, offensichtlich. Aber er bringt es dann einfach nur so weit, so jetzt kann ich sagen, das war ein Date. Zack, zack, ja, einfach abhaken.
Und es ist wirklich so. Es ist so dieses Abhaken von Personen. Und jetzt auch die nächste Person, die sagt, ich bin eigentlich mit Roy Kent verabredet. Und er hat dann noch die eine Person sitzen. Das heißt, es ist jetzt schon die dritte Frau, die da quasi mit ihm sich treffen will und jetzt ist sie wahrscheinlich zu früh oder es hat irgendwas vom Timetable her nicht geklappt und jetzt fällt es halt auf, ne?
Er sagt ja auch so, that's a friend of mine who's bad at time.
Ja.
Also er ist immer noch freundlich und regt sich auch nicht auf, aber ja, was daran
die
halt
Absicht ist ja, halt,
ne? Was daran richtig scheiße ist halt, dass er diese Frauen halt alle wie Kacke behandelt gerade, obwohl er im Umgang nett ist.
Ja, also es ist tatsächlich dieses er hat quasi vorher schon sich zurechtgelegt, was passieren wird und die Frauen wissen es nicht und deswegen fühlt sich das natürlich scheiße an.
Ja, und es gibt hier auch keine Begründung, die das moralisch für mich irgendwie cool macht, da bin ich ganz ehrlich. Er könnte es nur noch schlimmer machen und das tut er Gott sei Dank nicht.
Ja.
Was ich comedymäßig und auch so schauspielerisch sehr süß finde, sein blondes drittes Date ist natürlich erstmal angepisst und zeigt ihm den Finger. Aber dann ist er auch wieder so, na, das ist aber schon süß.
Und er ist ja auch Roy Kent.
Ja, ja. Und dann fasst sie sich wieder, ist so, nee, du kannst das jetzt nicht machen.
Das mache ich nicht. Nee. Von so jemandem lasse ich mich nicht so behandeln. Ich finde das auch gut. Ja,
also,
ihre Reaktion ist gut, ja.
Man kann da höchstens noch sagen, naja, man könnte jetzt hingehen und sagen, pass auf, hier wird nichts laufen, oder du kannst mir ruhig noch ein Getränk bezahlen, dann habe ich wenigstens einen schönen Abend. Aber dass sie dann einfach geht, ist wahrscheinlich das Beste für alle.
Ja, das ist auf jeden Fall das Beste in dem Fall.
Aber dieses Zögern hat die so gut gespielt. Das finde ich so schön. Man muss auch mal die Leute loben, die nur einen Moment haben. Also ja, die war echt gut.
Relatable.
Yes.
Und er kriegt trotzdem seinen Drink, ne?
Zwei sogar. Den Drink von ihr ja auch.
Hat er ja auch bestellt, ne?
Eben, ja. Und ich glaube, den Espresso Martini gibt sie ihm dann aus.
Ja.
So als Geste mit dem Lächeln zusammen. Ich weiß nicht, wie sehr das bei ihm ankommt, weil er jetzt auf sein Handy guckt und direkt schon, yep, zwei Dates, muss noch sieben machen. Und Higgins dann, ich möchte das nicht, bitte, ich will hier raus. Das ist das Schönste auf der Welt.
Teil davon sein. Aber ja, das stimmt. Sie alleine das Ausgeben ist ja schon immer ein Ding.
Ja, klar.
Es wird so ein bisschen vorbereitet.
So, dann sind wir bei Rebecca und Keely, die wirklich, muss ich jetzt mal sagen, das sieht immer nach den spannendsten Meetings der Welt aus, wenn die zusammen auf der Couch abhängen. Und es wird Zelda einmal mehr diskutiert. Ja. Und Rebeccas Formulierung ist hier auch wieder, die sagt wieder ganz viel, ohne was zu sagen. Ich bin nicht komplett sicher, dass sie genau, dass sie ganz richtig für uns ist. Diese zwei Relativierungen da drin. So rede ich manchmal auch.
Und was ist dann deine Intention, wenn du so redest?
Man möchte dann nicht unhöflich sein.
Richtig.
Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber ganz klar sagen, aber nee.
Ich möchte das eigentlich nicht. Und sie sagt es nicht direkt, sondern sie sagt, sie will Zweifel sehen. Mhm. Und Keely lässt diesen Zweifel nicht zu. Sondern sie hat Argumente, klare Argumente dafür, warum das doch klappen kann. Und Rebecca weicht aus und findet so, ja, aber ich weiß nicht so richtig und es ist ja auch gar nicht ihr richtiger Name und ihr richtiger Name ist irgendwie Carol Ding und das klingt natürlich auch nicht so toll wie Zelda Southport und deswegen ist das so ein bisschen, ich habe mal recherchiert, man merkt so dieses, ich habe mal recherchiert, ich habe sie mir mal angeguckt und sie gefällt mir nicht, sie hat mal einen Club-Owner mit hier Buttermessern bedroht und deswegen finde ich, glaube ich, habe ich ein schlechtes Gefühl, also sie versucht sich so Gründe aus den Händen zu, aus dem Ärmel zu leiern und Keely merkt das sofort.
Ja,
das
und, ist so klug, ne? Und es sind halt alles nur wieder
fadenscheinig
so,
ist das. Nee,
fadenscheinig würde ich nicht sagen, aber ich mag die nicht, weil die ist anders. Ich mag die nicht, weil die da so einer roughen Klasse angehört.
Das ist so ein fadenscheiniges Argument, ne? Du hast so dieses, ich möchte sie nicht in meinem Space und deswegen finde ich so Gründe, die dafür sprechen könnten, dass du dich jetzt auch dafür entscheidest, dass sie nicht dazu passt. Und das macht Keely aber nicht. Die geht darauf nicht ein. Ja. Die sagt, nee, ich finde, dass sie genau richtig ist dafür, was wir hier tun. Mhm. Und dann, das finde ich wirklich gemein, dass Rebecca dann sagt, ja, aber wir sollten hier nicht naiv sein. Mhm. Weil, und nur weil wir jemanden mögen, heißt es nicht, dass wir direkt Business mit denen machen müssen.
Ja,
das ist ein Satz.
Ja, weil vorher hat sie halt Zelda runtergemacht. Also, ja, guck dir an, das ist ja so common, würde man im Englischen sagen, ne, dass die Leute mit dem Messer bedroht, was ist da denn los? Gar keine Klasse wiederum.
Also Neureich halt.
Und jetzt wirft sie Keely indirekt vor, dass sie naiv ist, was auch nicht geil ist. Und muss man auch wieder sagen, Hannah Waddingham spielt das so gut. Ich habe jetzt einen Freeze-Frame, das ist natürlich unfair, aber dieses Gesicht, ich möchte einfach eigentlich nicht mehr darüber reden.
Ja, ich weiß, ja, es ist wirklich, sie ist natürlich großartig, ne? Mhm. Und sie meint aber, und Keely weiß genau, was Rebecca sagen will und sie spricht es direkt an, weil sie ihre Freundin ist und dann rudert Rebecca sofort zurück und sagt, nee, so meinte ich das gar nicht und das sollte ja auch gar nicht so sein und Keely reagiert natürlich emotional darauf.
Ja, und es ist aber auch richtig, in dem Moment dann einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, nee, das müssen die Emotionen jetzt mal runterkochen lassen. Ja, wir reden jetzt, ich muss eh noch was erledigen für die neuen Jumpers, also das ist der Trainingsanzug wahrscheinlich.
Ja, Trainingsanzug.
Und geht dann, und Rebecca weiß, dass sie gerade Mist gebaut hat.
Auf jeden Fall, guck sie dir an, die weiß ganz genau, dass das Scheiße war. Mhm. Und sie weiß, und das finde ich auch so spannend, sie weiß nicht so richtig, wie sie aus dieser Haut raus soll. Sie weiß es noch nicht.
Naja, sie müsste vor allen Dingen mal analysieren, warum sie wirklich ein Problem mit der anderen Frau hat.
Richtig. Das müssen übrigens ganz schön viele Frauen, wenn sie Probleme mit anderen Frauen haben.
Also generell sollten das alle Menschen, wenn sie Probleme mit anderen Menschen haben.
Natürlich, aber gerade bei Frauen ist es tatsächlich ein Ding, dass wenn man merkt, dass man sich an anderen Frauen stört, aus welchen Gründen auch immer, dass die wenigsten dann nachfragen, warum es so ist. Bei Männern weiß ich nicht, ich bin selten ein Mann, aber mit den Frauen, mit denen ich rede, ist es so, dass wir, dass je bewusster man sich ist, wie tief internalisierter Frauenhass unser generelles Umgehen mit anderen Nicht-Männern betrifft, dann ist das etwas, was viele, viele, viele Leute viel mehr üben müssen tatsächlich, ja.
Aber das Gemeine daran ist, also ich will da eigentlich gar nicht ein zu großes Thema draus machen, aber ich glaube, also will mir nicht unterstellen, dass ich jetzt keinen Frauenhass hätte gleichzeitig, immer wenn ich...
Gesellschaftlich gelernt.
Genau, gesellschaftlich gelernt ist. Aber Hass ist halt so ein hart emotionales Wort.
Auf jeden Fall.
Deswegen bin ich so, habe ich jemals Hass gehabt oder nicht? Das ist vielleicht eine unfaire Frage auch, weil der Begriff anders benutzt wird in dem Moment.
Genau, also und das ist ja auch der beschreibende, also der eigentliche Begriff ist ja Misogynie. Mhm. Und das ist genauso wie das Patriarchat. Das sind ja so zwei Begriffe, die so direkt so... das sind Fremdworte, die nicht immer direkt sagen, was es eigentlich ist. Und deswegen versuche ich immer Männervorherrschaft und Frauenhass zu benutzen, internalisierter Frauenhass vor allen Dingen, weil das etwas ist, womit man dann mehr verbinden kann. Deswegen ist es natürlich diese Ablehnung von Weiblichkeit generell.
Absolut. Ja. Ich bin da jetzt auch zu sehr Diplomat wieder, dass ich denke, dass Frauenhass vielleicht die Leute zu sehr falsch anrufen. Ich hasse doch niemanden. Ne? Also das ist immer, Leute reagieren ja so schon bei Alltagsrassismus. Ich bin doch kein Rassist. Aber du sagst trotzdem, dass dieses Restaurant so heißen darf. Mit dem M-Wort. Das ist halt,
Ist systemisch.
Ist auf der Skala vielleicht relativ weit unten, aber ist immer noch nicht okay. Also,
ja, genau. Und genau dieses Hinterfragen dieser systemischen Geschichten gehört dazu. Und hier finde ich es, und deswegen habe ich das auch am Anfang nochmal gesagt, ich finde es sehr gut erkennbar innerhalb dieser Serie, wie Rebecca das erste Mal damit konfrontiert wird, mit ihrer eigenen Ablehnung gegenüber diesem Thema. Gerade weil es ja auch um genau solche Sachen auch geht. Und auch wenn es nicht so offensichtlich ist, kann ich das schon quasi schmecken jedes Mal, wenn ich sehe. Und ich finde das total gut
geschrieben auch. Von dem gesellschaftlichen Problem jetzt kurz weg. Analytisch gesehen kann man es ein bisschen am Kopf stellen. Es gibt Dinge, die das ist jetzt unproblematisch, außer für euer Budget vielleicht, was ich sage. Du kennst das, jeder kennt das, dass man irgendwann, man will was kaufen.
Ja.
Und dann rechnet man sich das so lange schön, bis man auf einer Liste ganz viele Argumente hat, die alleine aber immer noch nicht wirklich rechtfertigen, dass man das Geld ausgibt. Es spricht so viel dafür, wäre blöd, wenn ich es nicht machen würde. Ja. Und umgekehrt, Rebecca sucht hier die ganze Zeit Gründe, überhaupt nicht mal mit der ins Gespräch zu gehen. Ja. Das ist ja das, was mich so ein bisschen fuchst. Sie weiß ja noch gar nicht, was sie ihnen sagen oder anbieten würde.
Genau das.
Und ich glaube, sie weiß noch gar nicht, warum sie das nicht will. Ne? Also persönlich, für sich.
Richtig, genau. Sie hat es noch nicht hinterfragt. Sie merkt nur, dass es aneckt bei Kili, weil Kili das nicht nachvollziehen kann.
Mhm. Aber
und das ist eine gute Sache, dass Kili da so eine gerade Linie zieht. Ja.
Und gleichzeitig, wenn Kili jetzt nicht Kili wäre, sondern sie würde halt irgendwo arbeiten für sie und sie hätte nicht diesen persönlichen Kontakt, wäre es halt einfach so, Rebecca, nee, mit der arbeiten wir nicht. Und dann würde niemand drüber reden.
Ne? Aber Kili ist nun mal ihre beste Freundin.
Ja.
Aus Gründen auch. Ja.
Ja, guten Gründen. Gut, kommen wir zurück zur Folge.
Ja.
Ted und Beard besprechen weiterhin, wie machen wir das mit der Clique, während sie Basketball spielen auf dem Mülleimer mit Papierknöllchen. Sieht albern aus, man fragt sich, ist das professionell? Und ich denke mir nur so, es hilft beim Denken, macht das. Das ist okay. Solange sie hinterher aufräumen, ist alles gut.
Sowieso.
Ja. Gleichzeitig, wo ist eigentlich alles Chilton? Und Beard ist so, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Tracker für sie.
Und was wir hier jetzt natürlich nicht hören, ist, es ist unfassbar laut im Raum, ne? Wir hören das durch die Tür, ja.
Ja, also sie haben schon gesagt, die Aggressionen führen halt irgendwann zu einem Streit etc. pp. Und sie trauen sich halt auch wieder nicht rein, weil sie könnten ja halbnackt sein oder sonst was.
Richtig.
Und wenn das jetzt umgekehrt ein Streit wäre bei einem Männerteam, wären sie halt schon längst drin.
Und sie hätten es auch viel früher gesehen, weil erinnere dich mal, die Kabine vom Büro hatten nur ein Fenster.
Ja, ja.
Na, und das haben sie hier nicht, aus guten Gründen, aber die können halt gar nicht sehen, was da drin passiert überhaupt.
Ja, und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, denn ich hatte das Gespräch mit Christian, ich kenne mich ja mit Frauenfußball auch nicht aus, genauso wie ich mit Fußball auch nicht auskenne. Also ich habe über Ted Lasso mehr gelernt als in den Jahren davor. Aber es ist wohl so, dass es sehr selten ist, also nicht sehr selten, aber dass immer noch sehr viele Frauenteams auch von Männern gecoacht werden.
Ja.
Will ich jetzt gar nicht, also das ist natürlich ein Problem irgendwo, aber es ist nicht, weil die Männer das nicht können, sondern weil Frauen den Job halt auch machen sollten. Und gerade beim Frauenteam ergibt es halt Probleme. Du brauchst halt mindestens dann einen Assistant Coach, irgendjemand, der das machen kann, und kannst halt nicht so persönlich einfach da rein.
Ja.
Das ist schon blöd. Das
ist auf jeden Fall eine Distanz, die da existiert.
Ja, wird hier natürlich auch mit Comedy wieder gebrochen, indem Ted dann reinkommt und hat sich einen Mülleimer über den Kopf gezogen.
Ich habe so gelacht, ne?
Leider war das halt schon im Trailer drin.
Ja, aber ich habe trotzdem gelacht.
Das ist mega gut. Vor allen Dingen, dass Beard sich dann nochmal eine andere Idee gemacht hat, sich Post-its auf seine Sonnenbrille geklebt. Mega gut. Aber erstmal muss geklärt werden, obwohl die sich ja zum Teil noch im Schwitzkasten haben und alles.
Ja.
Seid ihr alle decent, was anscheinend wirklich sehr amerikanisch ist.
Sehr decent. Es ist ein sehr amerikanischer Begriff. Ja, seid ihr alle ordentlich angezogen, ist quasi.
Ja.
Ja.
Ja, und sie sagen, nee, keiner hier ist nackig. Und so, ja, dann nehme ich jetzt den Mülleimer.
Ja. Angemessen angezogen. In Ordnung. Und jetzt gibt's eine Ansage. Und das finde ich total gut, tatsächlich.
Ja. Vor allen Dingen, overzealous ist jetzt schwierig zu übersetzen, ne? Aber ihr streitet euch wie Mädels, die sich über Freundschaftsbändchen streiten würden. Und dann bin ich so, das ist nicht wirklich sexistisch, das sind ja Frauen. Also es ist eher so, ihr benehmt euch nicht eurem Alter entsprechend.
Ja, ihr benehmt euch nicht auch dem gesamten Kontext entsprechend, ne?
Ja, ihr seid ja Profisportler.
Und dann auch die Konflikte, die da aufgezeigt werden. Irgendwelche Socken haben irgendwo gelegen und so. Mm. Und wie viele Themen auf einmal da reinkommen und wie sie auch miteinander streiten. Also ich war noch nie an so einem Streit beteiligt, aber so ist es ganz oft, dass solche Streits so dargestellt werden. So dieses Furien, emotionale Furienverhalten, dass man Frauen ja nachsagt, weil die ja immer so emotional sind. Das passiert hier und er ist davon überfordert.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, ganz ehrlich, das wird hier zwar so dargestellt und das ist ein Ding, dass das gesellschaftlich auch immer so dargestellt wird, aber das ist bei Männern die gleiche Scheiße. Du bist manchmal sauer, dann streitest du einfach über irgendwas anderes, weil du einen Auslöser gefunden hast. Ist immer Kacke. Und es ist blöd, dass wir quasi sagen, nee, bei Frauen ist es aber häufiger. Ich habe halt mehr mit Männern zu tun gehabt in meinem Leben, muss sagen. Mhm. Dann ist es bei Frauen aber gefühlt jeden Tag.
Ja, also
was nicht stimmt, ganz klar.
Ja, ich glaube, diese Art von Streits sind nicht geschlechtsspezifisch zu betrachten. Aber in dem Fall hier ist es eindeutig, dass das Team miteinander nicht auskommt und dass sie sich über vermeintliche Kleinigkeiten streiten, die sich natürlich hochgekocht haben, ne?
Yes.
Weil sie keine gemeinsame Basis haben. Und das zeigt sich hier sehr, sehr gut, finde ich.
Aber es zeigen sich auch wieder die Rollen. Also Lizzie, die Mutter, ist hier noch am ruhigsten und fasst die Situation ganz gut zusammen, auch wenn sie auch stinkig ist wie Sau. Und alle anderen, die man eh schon als ein bisschen aggressiver kennt, sind es natürlich doppelt. Also die Zwillinge sind immerhin auf einer Seite. Das ist schon mal
bewundernswert, habe ich auch gedacht. Dass die sich nicht gegenseitig schon lange in den Haaren liegen.
Ja, das ist Lizzies Einfluss, glaube ich. Also die hat die beiden ja wirklich ein bisschen auf dem Platz zusammengeschweißt und wenn die dann auch noch in der gleichen Clique sind oder zumindest gegen die gleichen gerade, dann ist das doch sehr, sehr gut. Ja, aber es wird halt ganz viel auf den Tisch gepackt und es ist einfach so, wir haben diese systemische Anspannung zwischen den drei Klicken und dann ist der Auslöser halt irrelevant. Ja. Und Lizzie will dann halt nochmal kommunizieren, wir haben gerade große Gefühle und ja, das ist ein Satz, den man häufiger von Eltern hört. Und dann kommt natürlich aber auch direkt, wir sind keines von deinen Kindern, was fair ist, aber halt Zeitpunkt.
Auch gleichzeitig, der Zeitpunkt, also ich wäre ja dafür auch ins Gesicht gesprungen. Nicht so, wie sie es jetzt tut, aber dafür wäre ich ja auch ins Gesicht gesprungen. der Joke ist schon, den fand ich auch richtig gut, den Spruch, den nehme ich mit. Aber es ist so, ich verstehe die Wut dahingehend, weil im Endeffekt hat sie recht, die haben sich alle benommen wie Kinder.
Ja, ich liebe jetzt, wie Ted eigentlich was Positives als Strafe verkauft. Das ist einfach das Allerwitzigste. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Jetzt ist Feierabend. Morgen machen wir kein Training.
Und alle so, aber wir wollen Training machen. Und ich bin der Coach und ich habe das jetzt gesagt, dass es so ist. Und du siehst richtig so in den Gesichtern so, hä? Was soll das denn jetzt?
Vor allen Dingen, er benimmt sich jetzt sehr papamäßig in dem Moment. Es wird gemacht, was ich sage.
Ihr habt die Füße unter meinem Tisch so.
Ja, und dann kommt aber, letztlich ist es perfekt so, weil wenn er versucht hätte, wir müssen eine Teambuilding-Maßnahme machen und so läuft's, dann wird alle so, oh Mann. Und jetzt sind sie eh schon sauer und er ist so, nee, und wisst ihr was? Und deswegen lege ich die Teams fest beim Pub-Quiz und.
Er stilisiert sich hier als der Feind.
Natürlich, also als Initialfeind.
Ja, genau. Ja. Also als der, gegen den sie jetzt zusammen sauer sein können. Mhm. Er sagt, wir gehen in den Pub und ihr müsst alle da sein und jeder von euch kommt und ich gebe euch jedem einen einzelnen Invite. Das ist mandatory, ihr müsst mit mir zum Pubquiz. Und die sind alle so, aber wir wollen nicht. Und in Wirklichkeit ist es aber genau das, was sie gerade brauchen quasi. Einen gemeinsamen Feind, über den sie sich beschweren können.
Ja, und gleichzeitig ist aber natürlich die Vorstellung, oh fuck, ich muss mit denen abhängen jetzt auch noch, privat, ist tatsächlich belastend, glaube ich.
Bestimmt sogar.
Ja, aber als dann Coach Chilton reinkommt, benehmen sich halt Ted und Beard auf einmal wieder wie Kinder, was ich unfassbar witzig finde und es ist auch wirklich nur das, glaube ich. Es ist einfach nur Comedy in dem Moment.
Es ist wirklich Comedy und vor allen Dingen, wie die beiden sie so stramm stehen lässt, weil natürlich dieser Lockerroom ist eigentlich ihr Gebiet, ne? Mhm. Weil genau das schwierig werden kann.
Ja, was es jetzt auch wird, weil Boots jetzt auch wieder nackig aus der Dusche kommt und auch wieder fragt, haben wir ein Teammeeting? Habe ich nicht mitbekommen.
Zum Luft und alle gucken so, ne, so wie die ganzen Gesichter so rumgehen. Mm. Ich lieb's. Ja, und Coach und Lasso dürfen natürlich nicht gucken.
ja, Beard und Dad werden halt so rausgerüttelt, ihr dreht euch auf gar keinen Fall um. Wo ich halt sagen würde, ich hätte ja direkt danach gesagt, hinter euch ist eine nackte Frau, ihr dreht euch jetzt nicht um. Ja. Aber das macht Coach Chilton nicht. Ist einfach nur, wenn ihr euch umdreht, bringe ich euch um.
Ja, genau das. Ich liebe sie so. Die ist so cool.
Ja, haben sie alles super aufgebaut. Wir sind wieder beim datenden Roy, der wieder eine hübsche Frau vor sich sitzen hat, die auch nur sagt, ey, wollen wir nur noch was trinken? Nö.
Ja, und dann ist er aber ehrlich, ne? Und er sagt, die einzige Frau, die ich will, die hat gesagt, ich soll 10 Frauen daten. Und ich mag wirklich die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Aber nee, das ist es halt nicht.
Ja. Aber das, also die Reaktion, dein Seufzen gerade war auch beim zeitgleich wirklich mit ihrer Reaktion.
Ist wirklich so.
Ja. Immerhin sagt er noch, es macht mich zum Arschloch, ich weiß, ja, und es tut mir leid. Aber
so. Ist auch so, es ist absolutes Arschlochverhalten.
Ja, komplett. Und ich verstehe auch immer noch nicht, warum er da keinen. Also wäre halt eine langweiligere Sendung, ne? Aber wenn er einfach auf ein Date gegangen wäre, hätte sich drauf eingelassen und hätte danach irgendeine Konsequenz daraus ziehen können und mit Kili nochmal darüber reden können. Das wäre halt emotional reifer gewesen, aber wäre halt langweiligeres Fernsehen.
In diesem Fall ist es auch so, dass man dann eben sehen kann, dass Kili ihm wichtiger ist.
Mhm. Ja.
Als diese ganzen 10 anderen, also potenziell 10 anderen Frauen.
Ja. Aber sie macht jetzt das, was ich vorher gesagt habe, was die andere hätte tun können. Lässt sich nochmal einen Burger kommen auf seine Kosten und einen Wein. Und die Bartenderin ist ein bisschen verwirrt von der ganzen Nummer und reibt sie ihm so ein bisschen ins Gesicht. Und sagt dann aber auch, das hier zähle ich auch als Date, unser Gespräch. Also flirten auf einer ganz wilden Ebene, finde ich.
Ich habe mal von jemandem gelernt, dass man sich nicht in diejenigen verlieben soll, die einem versuchen, Alkohol zu verkaufen. Weil das deren Job ist, dass man sich in sie verliebt, damit man mehr Alkohol von ihnen kauft. Aha. Und in dem Fall muss ich da die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich habe mir so gedacht, nicht mit der Barfrau flirten. Nee. Aber ja, sie flirtet mit ihm, ne?
Ja. Sie flirtet definitiv mit ihr. Sie ist diejenige, die es auslöst und er hat ja vorher auch schon bestellt. Und ich glaube, wir sind ja auch zu high-class-mäßig, dass das wirklich ein Problem ist. Vor allen Dingen,
wahrscheinlich.
Sie wischt ihm ja keinen Honig ums Maul.
Nee, das stimmt. Sie ist recht ehrlich mit ihm, das ist wahr.
Deswegen schon relativ glaubwürdig alles und es endet ja dann auch sehr witzig, aber in eine andere Richtung. Aber gucken wir erstmal ins Pub-Quiz. Was jetzt, es geht, also die Dramaturgie dieses Mal ist wirklich so zack, 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 finde ich ganz gut.
Ja.
Und wir haben die zusammengestellten Teams, die natürlich so sind, dass alle, die sich nicht verstehen, zusammenarbeiten müssen. Alles andere würde ja keinen Sinn ergeben.
Wie sie da alle an ihren Handys sitzen und nicht miteinander reden wollen, das ist einfach Peak.
Ja, gleichzeitig aber auch eine typische Situation, die man auch bei guten Freunden heutzutage sieht, ist immer traurig.
Das stimmt.
Aber ich glaube, bei fast jeder Gruppierung gibt es eine Sekunde, wo es so aussieht heutzutage.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn du dein Telefon nicht in deiner Reichweite hast, dann greifst du danach. Das ist die Regel.
Ja. Ach ja, aber dieses...
Die Stimmung ist schlechter, würde ich mal sagen. Hat keiner.
Klar, aber hat auch keiner erwartet am Anfang. Deswegen, ich finde aber auch schön, wie hier bei Boots thematisiert wird, ihr wird ein Bier angeboten, ob man eins mitbringen soll und sie ist so, ich trinke nicht. Und erzählt dann, dass sie irgendwann mal in einem Zug eingeschlafen ist und zu weit gefahren ist. Und dann hat sie ja für 3 Monate in einer Burg gearbeitet. Und deswegen trinkst du nicht. Und so, nö, ich habe nur eine Geschichte erzählt. Da ist noch nicht mal Alkohol erwähnt worden. Das darf man nicht vergessen.
Das war.
Sie ist ein bisschen wie Beard, was das angeht. Einfach weirde Geschichten. Naja. Jetzt geht es auf jeden Fall darum, einen Teamnamen zu finden. Und das, finde ich, ist eigentlich was, wo der, glaube ich, der Writers Room bei denen einfach gebrannt hat, weil die alle Wortspiele so lieben. Deswegen finde ich auch, was dabei rumkommt an Ideen, sehr, sehr gut.
Ich mag das auch. Vor allen Dingen, wie sie sich dann auch nicht entscheiden können und so. Und Trust Issues ist auch so ein Teamname, den ich da sehr gesehen habe.
Ey, Trust Issues, vor allen Dingen, ich war zuerst, ja, spricht die Trust komisch aus, weil wir ja auch ein relativ großes Spektrum an Dialekten haben.
Ja.
Dann habe ich die Untertitel nochmal angemacht. Ne, ich habe es richtig gehört. Sie sagt Trust Issues im Sinne von Wortspiel mit Trust und Liz Trust. Der, ich glaube, das war die Premierministerin, die es nicht mal länger ausgehört hat als der Salatkopf.
Ja.
Für mich auch Peak-Realsatire, die Dame. Und guter Witz tatsächlich, weil Trust-Issues hier natürlich auch Thema sind. Und dann Kate Middletons Buddy-Double, ein Gag, den sie danach aber so ein bisschen erklären, dass es anscheinend so eine Verschwörungstheorie gibt, was so ein Buddy-Double von ihr angeht. Und Wagga Papa ist auch wieder so, also kannst du wirklich wieder in Culture Studies Dinge zu machen. Wagga Mama ist eine Kette in UK. Mhm. Wir hatten in der letzten Ausgabe, habe ich Nando's so ein bisschen erklärt, und Wagga Mama ist mir da nicht eingefallen als Vergleich. Ist quasi, ich sag jetzt mit Anführungsstrichen, asiatisches Essen. Ich weiß nicht, welche Nation sie sich rausgepickt haben für ihr wirklich absolut durchschnittliches, unterwürztes Essen, was nur Briten so hypen können, wie sie es tun.
Ui.
Ist okay, also man kann da essen.
Ja, man kann das essen, aber es ist halt eingebritisht.
Oh, so sehr. Also wirklich dieses Klischee, Briten haben einfach kein Gespür für Gewürze, ist leider in der Breite der Masse immer noch da, auch wenn es nicht gerade scharf ist, weil ein Curry essen sie alle.
Das stimmt.
Aber Wagga Mama ist wirklich, also ist wirklich albern. Und Wagga Papa ist aber ein ganz nettes Wortspiel. Auch wenn sie es dann selber nicht mehr so witzig findet. Ich find's gut. Ja, pure Comedy. Aber ich find's so toll, wie sich May rausgeputzt hat mit ihrem Glitzeroberteil.
Ja.
Die hat so Bock.
Und wie sie sich freut.
Yes. Ach, die Frau. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie schnell wir hier das jetzt durchnudeln können, weil da passiert jetzt in meinen Augen zwar viel, aber nichts, wo wir jetzt ins Detail gehen müssen.
Eigentlich nicht, ne? Was vor allen Dingen aufgebaut wird, ist natürlich wie gut Beard tatsächlich ist in dem, was er da tut, und diese Rivalität zwischen diesem einen Tisch mit jungen Männern und quasi allen anderen Tischen, an denen die Fußballerinnen sitzen. Ne?
Ja.
Wir haben auch am Anfang gesehen, die haben alle gemeinsam sich auf einen schönen Pub-Abend gefreut, also die Jungs, und stoßen gemeinsam an, und alle anderen Frauentische sitzen für sich allein und machen so ihr eigenes Ding, und man merkt, dass da keine Harmonie herrscht, anders als eben bei den Jungs. Und da wird dann etwas aufgebaut, an Spannung, würde ich mal sagen.
Oh ja, also wir haben direkt das eine Team, was die Arschlöcher sind, das sind natürlich nur Jungs, die aber auch unsympathisch sind, muss man leider sagen. Ist ja noch ein sehr guter Beach Boys-Gag von Ted drin, aber den überlasse ich euch, den könnt ihr selber rausfinden. Wir sind nochmal zwischendurch zurück bei Rebecca. Ja. Und da war ich mir, ja, Kili kommt nochmal vorbei, genau. Kili hat quasi nochmal ein Meeting vorbereitet im Stadion. Wenn ich mich nicht irre, sind wir an der Stelle.
Das ist die Stelle, ja.
Ja, und das ist, was ich daran so krass finde, ist, sie behandelt, das ist so was, das würde ein Mann nicht machen.
Das stimmt.
Für eine freundschaftliche Geschäftsbeziehung. Ja. Klar kann das sein, dass man sagt, ey, lass uns mal draußen am Balkon reden oder sowas. Aber sie hat hier quasi ein Date vorbereitet.
Ja.
So würde ein Mann das lesen.
Und sie holt, genau, es sieht aus wie ein Date. Es ist es aber natürlich nicht.
Nein.
Sondern es ist eine Freundin, die zu ihrer Freundin geht und sagt, wir müssen jetzt miteinander reden.
Ja.
Und sie holt Rebecca dafür aus ihrem Büro raus, weil Rebecca in dem Büro Chefin ist.
Mhm.
Und in dem Stadion sind die beiden Freundinnen, die nebeneinander mit ihrer gemeinsamen Leidenschaft sitzen. Und sie hat einen Mädelsabend vorbereitet quasi. Das ist kein Date. Also ja, es könnte auch ein Date sein. Aber es ist ein Mädelsabend. Rosa Decken, Spaßgetränke und ein ernstes Gespräch. Weil sie, glaube ich, das Gefühl hat, und das hat man auch vorher schon gemerkt, in dem Moment, in dem sie so rausgestürmt ist, dass sie ihre Freundin verliert. Und sie weiß noch nicht, woran das liegt. Und das möchte sie gerne aufarbeiten.
Ja. Ein ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast. Weil ich am Anfang hatte ich ja erwähnt, wie die beiden ihre Meetings halten auf der Couch.
Ja.
Im letzten Gespräch war Rebecca hinter ihrem Schreibtisch.
Ja.
Und jetzt sitzen die halt wieder, wie du gesagt hast, gemeinsam nebeneinander, gucken in die gleiche Richtung. Und es gibt jetzt einige, die werden denken, ja komm, Hammes, jetzt übertreibst du. Aber nee, es gibt sogar eine komplette Psychologie dahinter, wo in der westlichen Welt der Schreibtisch bei einer Talkshow sitzt und wo der Talkshow-Host sitzt.
Ja.
Weil wir immer eine Wichtigkeit von links nach rechts im Bild haben, weil wir von links anfangen zu essen. Wow, ich glaube, ich habe Hunger. das war ein freudscher Versprecher, der richtig schön ist. Also zu lesen. Und da gibt es sogar diese Sache, als Stephen Colbert noch den Report gemacht hat, da war es so, dass der Gast quasi einmal um ihn rum musste, um auf der richtigen Seite zu sitzen. Und er war natürlich dann rechts, um noch mehr zu zeigen, ich bin hier der Chef. Und
TV Total hat auch so funktioniert.
Stimmt, bei TV Total war es auch so. Also, und da hattest du noch diese schwachsinnige Rutsche dann und alles.
Genau das.
Manchmal machen sich die Leute diese Gedanken, und gerade bei Fiktion, was alles nicht live ist, da ist sehr viel Gedanke dahinter. Wo sitzt wer, wenn das und das passiert?
Ja.
Und ja, gerade wenn man natürlich so einen Moment hat, wo dann eine Figur wie Kili sagt, ich nehme dich jetzt mal komplett hier raus, sollte man genauer hingucken. Wie war es denn vorher?
Vor allen Dingen ihr Gesicht dabei, ne? Das ist so ein richtiges, ich rede jetzt hier mit dir, das ist mir jetzt ernst und du kommst jetzt bitte mit. Und
aber Rebecca, freundlich und lieb.
Ja, Freunde, komplett. Also es ist auf einer Ebene, die ich kenne, wenn meine Freundin so auf mich zukommt und sagt, wir müssen miteinander reden, dann weiß ich genau, dass der Arsch auf Grundeis sitzt. Und dann ist alles, was vorher gewesen ist, ist dann komplett irrelevant. Wenn meine Freundin so zu mir kommt, dann ist etwas, das so fundamental wichtig ist, dass egal, was ich gerade tue, ist nichts mehr wichtig. Und deswegen finde ich die Art und Weise, wie Rebecca darauf antwortet, indem sie sagt, always, ist genau diese Antwort darauf. Es ist nämlich egal, was da passiert, wie es ist und was vorher war, sondern sie sagt dann, okay, ich sehe dich als meine beste Freundin, als meine verbundene, als eine der verbundenen Personen, und ich gehe mit dir dann mit. Ja. Und man sieht es auch, als sie sagt, but not here oder nicht hier, dass sie direkt sieht, so, das ist ernst. Arsch auf Grundeis-Situation ist das.
Ja. Aber mit einer lieben Umarmung dabei.
Auf jeden Fall. Das ist niemals, das ist wie so eine andere Ebene, wie auf so eine Basisebene, auf die du dich immer zurücklassen kannst, die frei ist von dem, was passiert ist. Wenn jemand so auf dich zukommt, dann ist es wirklich wichtig und dann hat es nichts mit dem normalen Ding so zu tun, sondern dann ist Basis.
Und wenn man solche Techniken nicht hat, dann muss man halt wie Ted Oklahoma sagen.
Genau, genau das. Dann braucht man Oklahoma. Dann muss man, das war quasi Kilis Oklahoma, ja.
Ja, ist aber sehr viel stilvoller.
Auf jeden Fall.
Wir gucken weiter zum Pubquiz. Wir haben drei Runden hinter uns und wir haben irgendwie drei, die gleich auf sind für den zweiten Platz. If I Were Richmond, hervorragender Teamname.
Einfach richtig, richtig gut, ja.
Premium. Also wer man sich das ausgedacht hat, Bonuszahlung. Dann die Jungs, There Will Be Brians.
Brains.
Da steht aber Brians, also ich glaube, vielleicht heißen die alle Brian, ich weiß es nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Ich finde es tatsächlich, also es ist ein Scheißname, aber die würden sich den nehmen, deswegen finde ich ihn gut.
Ja. Ne? Ich finde auch, dass es passend ist.
Genau.
Sagen wir es so. Es ist passend.
Ja. Aber ja, und we can't think of a name, hey. Die hatten so gute potenzielle Namen, aber auch den nehme ich.
Ja, die wussten nicht, welchen sie wählen sollen. Das ist das, was passiert ist, ja.
Ja, und dann dank Coach Beard, das Team der Coaches, Flying Coach. Auch Premium.
Klar. Auch wie er reagiert, seine kleine Königin da. Das ist so schön. Und er ist so, und alleine wie er sich darüber freut, ne? Und oh, das liebe ich auch, wenn er so versucht, Kontakt zu Coach Chilton aufzubauen und sie mag ja nicht angefasst werden. Mhm. Und er dann so mit den Fingern so und sie toucht da so drauf, so nach dem Motto, ja, ich weiß, was du willst, aber lass mich. Ich liebe es immer so gut.
Ist es. May mit einem Klassiker, was Sprüche von der Bar angeht. Ne? Es ist jetzt Zeit, das leer zu machen, was voll ist, und das zu füllen, was leer ist.
Richtig.
Hervorragend auch. Also ich liebe sowas.
Eine kleine Pause.
Ja, Pipi-Pause. Jeder kann sich immer ein Bier bestellen. Und dann sieht man mal wieder, was der Schwachpunkt von Beard ist. Also Beard könnte wahrscheinlich noch viel erfolgreicher in vielen Dingen sein, wenn er nicht emotional ganz schnell hart angefasst ist, möchte nicht runterspielen, dass das, was er hier gleich vom Pissoir auch noch vor seiner Nase hat, mich auch aus den Socken gehauen hätte. Aber das ist immer wieder der Fall, dass er irgendwas von außen kommt und seine Konzentration komplett gegen die Wand pfeffert. Und in dem Fall ist es wird hier nicht genau thematisiert, aber ich greife jetzt mal vor, seine Ex-Fragezeichen.
Das war ihm schon ziemlich ernst. Ich meine, er hat sich ja auch ganz schön verwahrlost, ne, nachdem die beiden Schluss gemacht hatten quasi.
Wobei nie gesagt worden ist, ob sie Schluss gemacht haben. Es ist nur suggeriert, es ist irgendwas vorgefallen mit Jane.
Irgendwas ist passiert, ja.
Und auf dem Plakat, das sieht so nach einer Performance-Nummer aus, mit den Titel sehen wir später noch, wo er aber auch, also stilisiert auf dem Plakat, also jemand mit Bart und dieser Brille und einer Basecap, dass sie quasi die Beziehung zum Thema macht, vermutlich in ihrer Show. Ja. Und das ist, ich glaube, es hätte jeden angefasst, aber er ist jetzt für den Rest des Abends ist er halt raus. Das können wir uns drauf einlassen. Und die Stimmung ist mittlerweile in den Teams aber viel, viel besser, muss man dazu sagen.
Also, die haben sich, egal wie das Pubquiz funktioniert, die haben alle irgendwie ein Thema gefunden und eine Art und Weise miteinander zu kommunizieren innerhalb dieser kleinen Gruppe, während sie diskutieren. Und ich finde es wirklich schön, dass sie so zeigen, dass es da quasi eigentlich keinen richtigen Konflikt gab, sondern dass man, dass es der Kontext sich ändern muss, damit die merken, dass sie mehr gemeinsam haben, als dass sie unterscheidet. Das wird hier einfach sehr, sehr schön gezeigt, finde ich.
Ja, und sie sind auch einfach, also sie bonden über gemeinsame Interessen, alles, wie man sich das wünscht. Und dann kommen die Bryans, nennen wir sie jetzt einfach mal, mit wirklich den generischsten dummen Sprüchen über Frauenfußball. Von wegen, ihr seid ja nur Frauenfußballer, also wissen wir, ihr seid, aber ihr seid ja nur Frauenfußballerin, ihr seid nicht so schnell, ihr seid nicht so ausdauernd, ihr könnt nichts. Und ihr habt Brüste.
Die Qualität eures Spiels.
Also,
und eure Titten.
Ja. So. Und ich muss sagen, die Antwort ist okay. Ich und meine Brüste würden wahrscheinlich eure Geschwindigkeit, euer Durchhaltevermögen und eure Qualität auch nicht genießen.
Ja.
Mega
aber
schön.
Aber es ist trotzdem so, also ja, die Antwort ist gut und sie ist schlagfertig, mir wäre die nicht eingefallen, aber das, was sie davor sagen, kann ich dir sagen, das ist wie so ein Stein in dem Gesicht von all diesen jungen Frauen, weil es das ist, was sie in ihrer Realität immer wieder haben, dass sie abgewertet werden für diese Leistung, die und sie immer verglichen werden mit anderen Fußballteams, die aus unterschiedlichen Gründen mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit, mehr Männlichkeit haben. Und das ist einfach Schlag ins Gesicht, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Als ich das gesehen habe, da ist mir so richtig wie so ein Stein, so ein Senkstein so runtergefallen, dass ich so gedacht habe, boah, es ist egal, was sie tun und egal, wie gut der Spruch ist, das ist immer das, was ihnen ins Gegenschlägt. Also sie können dem niemals ausweichen, egal wie gut sie sind. Sie werden immer an etwas gemessen werden, das auch in der subjektiven, auch wenn es objektiv nicht so ist, aber in der subjektiven Wahrnehmung mehr wert ist als das, was sie machen. Und das tut mir einfach, das tat mir richtig weh, weil das etwas ist, was die meisten Frauen kennen, dass ihre Leistung einfach abgewertet wird.
Mhm. Nicht gleich, aber vielleicht hilft es Männern vor allen Dingen, die jetzt nicht genau wissen, wie sich das anfühlen könnte.
Ja.
Ne? Also ich will es nicht gleichsetzen.
Klar.
Aber ich habe so auch so, ich habe das Wort Pet-Peeve heute so oft benutzt, aber es ist eins. Ich hasse es, wenn Leute, grundsätzlich, wenn Leute die Leistung von anderen Leuten bewerten, wo es überhaupt gar keinen Platz hat. Aber wenn man im Fitnessstudio als Szenario nimmt und es geht halt jemand da rein, der einfach jetzt allgemein wahrgenommen wird als unfit auf irgendeine Art und Weise, geht aber dahin, schwitzt sich komplett kaputt, geht oder macht ein vernünftiges Training und geht nach Hause, zeigen die Leute immer drauf und sagen, ja, guck dir die Scheiße an. Und nebendran ist jemand, der ist halt gerade fit und macht halt nur so ein lockeres Workout, schwitzt kaum. Wer hat denn da mehr geleistet?
Ja.
Also jeder leistet ja für das, was er kann gerade. Und in seinem Bereich. Und wenn ich einfach an einem Tag wirklich ein gutes Workout gemacht habe und jemand, der einfach sau fit ist, einfach so, hat sich nur warm gemacht quasi, obwohl er dann vielleicht mehr Gewicht gepusht hat oder mehr Wiederholungen gemacht hat oder sonstiges, habe ich mehr geleistet. Tatsächlich. Ja. Also ich habe dann wirklich aktiv an mir gearbeitet. Die andere Person hat maximal aufrechterhalten oder halt nix im Vergleich. Und der Vergleich hinkt zu der Frauensituation. Das kann aber gerade, wenn es im Übergewicht geht, auch sehr hart wehtun.
Klar.
Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen mal reinzudenken, was das bedeutet, wenn man sagt, ja, aber Frauenfußball ist halt schlechter. Darum geht's aber nicht.
Ja, vor allen Dingen sind das Frauenfußballerinnen in der Profiliga, die da sitzen und sich quasi verteidigen.
Ja.
Und die Typen, die da sitzen, sind wahrscheinlich keine Profifußballer.
Nee.
So, das heißt, denen diese Bewertungen, die sie aussprechen, das steht ihnen eigentlich nicht mal zu, weil
Null.
Sie nicht mal wissen, was diese Leistung eigentlich beinhaltet und was das bedeutet, Fußball zu spielen. Und das ist in vielerlei Hinsicht natürlich oft so. Und das wird dann grundlegend abgewertet. Und das ist einfach, das hat mich tatsächlich getroffen. Das war so, gab es in den Folgen davor, gab es solche Situationen auch schon, wo ich so gedacht habe, boah, das sind einfach so Situationen, die jede Frau kennt, auch mit einem unterschiedlichen Thema, dass du aufgrund dessen, dass du einfach eine Frau bist, abgewertet wirst, obwohl die Leistung.
Ja.
Obwohl, und die Leistung steht da quasi nicht im Vergleich zu. Und das ist einfach so ein.
Die Leistung ist ja irrelevant. Das kann ja auch ein Lob sein, gut für eine Frau. Oder gut, aber du bist halt immer noch eine Frau. Oder scheiße, ist aber klar, weil du bist ja eine Frau.
Es wird niemals so gut sein, weil du bist ja eine Frau. Und das ist das, was hier passiert. Und diese, ich schwöre euch, dass diese Abwertung hat jede von diesen Fußballerinnen auf jeden Fall mitbekommen. Auch wenn die Antwort darauf Premium war.
Ja.
Ja.
Und die kam, glaube ich, auch nur deswegen aus der Pistole geschossen, weil sie diese Situation schon häufiger hatte.
Oh, ganz bestimmt.
Also innerhalb der Logik der Serie gedacht, ne? Hat natürlich auch jemand geschrieben, aber trotzdem. Kommen wir ein bisschen weg von dem schwereren Thema, auch wenn es wichtig ist, zu Ferris Bueller nochmal. Das ist einer meiner liebsten Momente hier. Das Alice Chilton gesagt, sie hat Ferris Bueller jetzt geguckt, sogar dreimal. Aber sie hat ihn gehasst.
Und dann habe ich es nochmal geguckt.
Ja. Und ich finde aber tatsächlich diesen Take, ich hab seine Schwester sehr, nicht betrauert, das ist falsch, habe ich sehr für sie gefühlt.
Mitgefühlt.
Und ich muss zumindest sagen, ich fand die Schwester nie so scheiße. Die hat zwar ein, zwei Momente, wo sie sich wie ein Arschloch benimmt, aber gegen Ende ist sie ja auch für ihren Bruder. Und der geht's halt in dem Film nicht gut. Also die hat keine gute Zeit, deswegen verstehe ich das schon sehr. Aber sie hat halt keine Identifikationsfigur, ne? Also Ferris Bueller ist ein schöner Film, Aber die einzige komplexere Figur ist die Schwester, also Frauenfigur ist die Schwester. Ja. Und die hat keine gute Zeit. Das Love Interest, das ist eine total coole, charmante, wunderschöne Schauspielerin, aber die kriegt ja nichts zu tun. Hm. Ne, ist ja schon schade. Aber ist eine Komödie und da bin ich immer so ein bisschen, solange es nicht offensiver Sexismus ist, bin ich ein bisschen lockerer unterwegs, vor allen Dingen aus den 80ern. Da gab es schlimmere Filme, viel, viel schlimmere.
Ich wollte gerade sagen, andere Sachen sind schlechter gealtert, aber ich finde es schön, dass du ansprichst, dass es hier halt keine Bezugsperson gab, ne?
Ja.
Und ja, Coach kommt zurück und existiert quasi nicht mehr. Das ist echt so, guck ihn dir an.
Komplett geschockt, komplett durch.
Der ist einfach so fertig. Mhm. Sogar auf Ansprache nach dem Motto, blinzel doch mal, wenn du noch da bist. Und dann geht's aber auch schon weiter. Mhm. Der Coach blinzelt übrigens nicht.
Nee, der ist halt, wie gesagt, er ist raus für den Abend. Ja. Und wir skippen zu einer anderen Location, wo Roy Kent jetzt mit der Bardame, es klingt immer ein bisschen abwertend, finde ich, Bartenderin rummacht.
Im Kühlraum.
Ja, im Staff-Only-Bereich auf jeden Fall. Und das ist soweit, ja.
Sieht nach Spaß aus.
Ja, hot and steamy. Ja. Und irgendwann macht's knack und ich glaube, er seufzt auch mal so ein bisschen und sie denkt so, bist du gerade gekommen oder was?
Ja, ich glaube auch, das ist, und dann ist es aber sein Knie.
Ja, also ich dachte mir direkt, dass es das Knie ist, weil das andere macht dieses Geräusch nicht. Gott sei Dank. Aber er geht halt wirklich richtig zu Boden.
Ja, ich glaube, die Art und Weise, wie er das halt gemacht hat, so dieses plötzlich und dieses
war
dann so dieses, okay, was war das denn? Und wenn du es halt nicht weißt, dann weißt du es nicht.
Logisch.
Ne? Und ja, es ist das Knie. Und was ich eiskalt finde, ist, er sagt halt, ja, nee, mir geht's gut. Und sie so, ja, dann gehe ich jetzt wieder arbeiten oder was?
Nee, nicht oder was, sie macht es einfach.
Ja, sie geht einfach.
Also statt einen Arzt zu rufen oder sich um ihn zu kümmern. Ich meine, okay, müssen ja nicht auch alle Frauenfiguren positiv sein in dem Sinne.
Das war schon heavy. Also es ging da tatsächlich nicht darum, dass er sie irgendwie ein Date wollte. Das war wahrscheinlich auch einfach nur der Quickie.
Ja, aber
danke.
Fair ist fair, aber gleichzeitig zwischenmenschlich, wenn ich die Person nicht kenne, bin ich so, geht's Ihnen gut?
Ja, das stimmt.
Kann ich Ihnen helfen?
Ich glaube, der Kontext hier ist wichtig, ja.
Ja, ja. Und dann sind wir bei Rebecca und Keely bei ihrem Austausch, sage ich jetzt einfach mal. Im Moment redet Skinny einfach so, ey, bevor ich mit Roy zusammen war, war mein Fußball immer völlig egal. Aber was war das? Und dann, was, wenn sie, Moment, ich will nur das Verb haben. Okay, made me love it. Wer hat's dazu, wer hat's gebracht, dass ich Fußball geliebt habe? Und das ist Rebecca.
Ja. Und das ist halt schon ein dickes Ding, ne? Und Rebecca sieht es ja auch, offensichtlich hört sie das so zum ersten Mal. Aber für Keely ist Rebecca wirklich so eine Galionsfigur in diesem, in dieser Situation, in der sie sich befinden. Und du siehst direkt, dass Rebecca das emotional anfasst. Weil natürlich ist es irgendwie all fun and games, wenn du mit deiner Freundin zusammen arbeitest. Aber es ist halt trotzdem auch etwas, was einen emotional dann bindet, ne? Die meisten Leute, man sagt ja immer, Menschen verlassen nicht die Arbeit oder die Arbeitskollegen, sondern sie verlassen ihren Boss. Und in dem Fall
meistens
ist der Boss halt hier für sie ihre beste Freundin.
Ja. Dass sie, und letztlich der Grund, warum sie den Sport mag, ist sie. Ja. Sie arbeitet gern mit ihr zusammen und sie ist halt aufgeregt und freut sich darauf, halt mit ihrer besten Freundin was aufzubauen. Und das ist komplett nachvollziehbar.
Und etwas zu schaffen, was vor allen Dingen für Frauen ein Thema ist, ne? Also für Frauen ein Raum ist. Und das ist, glaube ich, das, was Keely hier bewusst machen will.
Mhm. Ja, und die beiden thematisieren eigentlich die Dynamik, die sie im Moment haben. Also Keely ist begeistert und fragt nach Dingen und Rebecca muss halt häufiger mal Nein sagen, auch aus finanziellen Gründen. Ja. Und Keely sagt, das ist ja auch okay, weil dann muss ich anders darüber nachdenken, wie ich das hinbekomme. Dass es dann auch immer besser wird, jedes Mal, was ich jetzt für ein bisschen geschöntes Kompliment halte, weil bestimmt nicht immer, aber geschenkt für die Situation und eine fiktionale Serie ist das okay.
Und sie will ja auch die Verbindung halten, ne?
Ja. Genau. Und was ich dann auch schön finde, dass sie auch ein Ziel hat. Was sie dann gesagt hat, ich habe das auch heute Morgen beim Gucken nicht direkt gerafft, bis es gegen Ende nochmal erwähnt worden ist. Sie sagt, wir werden irgendwann nicht mehr hier sitzen zusammen ein paar Jahren, sondern in Nelson Road. Und mein Kopf hat nicht geschaltet, dass sie gerade eben nicht in Nelson Road, dem Stadion der Männer, sitzen, sondern in irgendeinem Nebenstadion. Es hatte auch einen Namen, ich habe den nur schon wieder vergessen.
Ich habe das auch schon wieder vergessen. Aber es ist auf jeden Fall nicht das gleiche Stadion. Ja, das darf man nämlich auch nicht vergessen.
Ja.
Dass sie nicht gleichwertig sind. Also von Anfang an ja auch nicht waren. Ne?
Ja.
Ich meine, die haben da in diesem Keller gesessen.
Ja, und mit dem Stadion, da bin ich noch so, dass kann man auch alles noch nachvollziehen, weil es ein neues Team ist, das bei dem Locker-Room war es halt wirklich Schwachsinn.
Ja.
Und hier, Rebecca ist zuerst so ein bisschen, wow, da will sie spielen. Und dann ist sie aber so, ein paar Jahre? Nee, ein Jahr.
Ja, genau.
Und
das machen wir schneller. Wir kriegen das hin.
Ja.
Und so dieses, Keely weiß genau, wie sie Rebecca anfassen muss, damit sie es begreift, ja.
Ja. Und Keely hat noch ein bisschen Feuerwerk vorbereitet, was sie gerne beim Spiel machen würde, wo wir gleich auch wieder einen Auftritt haben. Einer meiner liebsten Nebenfiguren ist nämlich wieder da, Kenneth, der Busfahrer mit der harten Drogenerfahrung, der jetzt Pyro macht auch noch für
ja,
alle.
Ja, der kann alles. Und wie er da steht.
Ja, mit seiner fransigen Lederjacke, dieser mega Rock. Das Schlimme ist, es gibt so Leute ja wirklich, ne?
Ja.
So Roadie und Stagehelp-Leute, die einfach in diesem Kosmos leben und jeden Job schon mal irgendwann gemacht haben, dir Geschichten erzählen können von 40 Jahren. Da habe ich das gemacht, da haben wir das gesoffen, da ist das passiert. Und die wirklich in dem irgendwelche Autos fahren, Dinge aufbauen und Sachen in die Luft sprengen, schon alles gemacht hat. Und er sagt ja auch, das Klischee erfüllend, ja, ich habe das von einem Freund von mir, der macht Pyro für Maiden.
Ja. So,
Alter, es ist wirklich... Ah, wunderschön.
Ja, ist es.
Und wir sind wieder im Crown and Anchor. Coach ist immer noch raus, deswegen ist das Team auch leider hat abgekackt, weil Ted und sie zusammen, Coach Shelton zusammen, das eben nicht hinbekommen konnten. Aber jetzt gibt es wieder ein Unentschieden und zwar zwischen, und das ist das Schöne, die wissen den Score ja nicht, geben das ja immer ab, We Can't Think of a Name, also eins der Frauenteams. Und There Will Be Bryans. Ja, das ist, die sich halt immer unsympathischer verkaufen, weil am Anfang war ich so als Gruppe getrennt vom Rest, sehen die aber relativ normal aus.
Ja.
Aber sie benehmen sich halt in diesem Wir sind gegen euch immer, immer beschissener und sexistischer.
Das ist Hooligan-Verhalten, ist ja. Das übrigens.
Ja. Rufen.
Das ist genau diese Art und Weise von Verhalten, was den meisten Personen Angst macht, an Fußballfans übrigens.
Ja, das entwickelt halt so eine Eigendynamik, eine Gruppendynamik und dann ist es nur noch das Ich, wir gegen euch.
Ja.
Das in vielen anderen Bereichen, auf die wir jetzt gar nicht eingehen, auch immer wieder passiert, wo man gar nicht an Hooligans denken würde, aber das ist die gleiche Dynamik oft.
Ja.
Und die rufen jetzt halt, you're not just bad at football, was ja wirklich... Ist ja auch de facto falsch, muss man sagen. Ja. Das legt mich ja immer am meisten falsch. Auf.
Aber es wird immer funktionieren.
Natürlich.
Weil jeder weiß, woran es, wo es mit anspielt. Und das ist das, warum es so schlimm ist.
Ja, ich reg mich lustigerweise ganz oft drüber auf, wenn Leute richtig gemein sind und dann sind die Fakten aber auch noch falsch. Mir so, Moment, gemeinsam ist eine Sache, aber dann beleidige wenigstens mit richtigen Fakten.
Ja, ja, aber selbst das, ne?
Also ja, immer noch Arschlochverhalten.
In diesem Fall ist der Fakt, dass man weiß, dass natürlich alle männlichen Fußballer immer besser sind. Mhm. Und jetzt machen sie genau das. Sie zeigen genau diese Grenze auf. Dieses, wir sind Männer, deswegen sind wir näher am männlichen Fußball und deswegen sind wir auch gleichzeitig besser, weil wir uns damit assoziieren.
Ja. Und jetzt ist die nächste Runde Kinderbücher, die Finalrunde quasi, Sudden Death, also nur noch die beiden Teams gegeneinander. Und die Mädels sind erstmal froh, weil die eine ist halt Mama und dann ist wieder diese Dynamik drin, wo, ich weiß nicht mehr, wie ihr Name ist, müsste ich jetzt nachgucken, aber es ist diese neue Stürmerin, die sie in der letzten Folge dazu bekommen haben, glaube ich. Die dann einfach nochmal schießt gegen die Bryans und sagt, naja, viel Spaß damit, irgendwas über Kinderbücher zu wissen. Und dann ist halt leider diese typische Ted Lasso-Situation, aber hier sitzen einfach Leute, die davon Ahnung haben können. Also das ist für mich wirklich ein Ted Lasso-Gag in Perfektion. Also der eine sagt so, ja, ich habe 40 Nichten und Neffen, die jünger sind als 7. Der nächste ist Bibliothekar. Und der eine, das ist dann wieder ein Gag. Ja, das ist wieder diese zwei Sachen.
Der letzte ist wieder der Idiot, ey.
Ja, genau. Du hast zwei Sachen, die quasi die Erwartung brechen.
Ja.
Und der dritte ist das letzte Mal ein Gag obendrauf. Ich lese gerade, also ich lerne gerade wieder zu lesen, weil ich eine Kopfananasverletzung hatte.
Ja.
Und weil er da anscheinend auch nicht mehr klar reden kann. Und es ist halt ein mega Gag, aber die Bryans sind trotzdem mega unsympathisch.
Super unsympathisch. Besonders, weil egal wie die Frauen schießen und egal, und selbst mit dem, wir sind näher dran, weil wir haben eine Mutter dabei, selbst das reicht den Männern nicht aus, um ihnen zu sagen, das macht hier nichts, ihr seid trotzdem schlechter als wir.
Mhm.
Und das, das macht was.
Absolut. Und jetzt geht es einfach darum, wer weiß denn genügend Antworten. Sie kommen, glaube ich, auch hinterher drauf. Und eine der Spielerinnen geht aber nochmal rüber, aber nur um sie anzufeuern, glaube ich. Und das führt dann später dazu, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie betrogen hätten.
Richtig. Sie guckt halt rüber zu den Jungs, sieht, dass die ziemlich schnell sind und sie wirkt aufmerksam und danach geht sie rüber zu dem Tisch und feuert an und stichelt auch, so nach dem Motto, ihr müsst es jetzt schaffen. Und dann kommt sie quasi auf die Antwort und das sieht dann dieser eine Brian und denkt.
Zu Recht muss man sagen, es sieht ja schon so aus, als hätte sie ihn die Antwort genannt.
Ich denke, dass sie quasi gelauscht hat,
ja. Also wenn die Stimmung nicht so wäre, wie sie ist, hätte er ja auch hinterkommen sollen, habt ihr vorher gefuscht oder was? Ja, nicht schlimm, geht ja um nichts. Möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, ist ein Pub-Quiz, ne?
Ja, aber für die geht es ja um alles, ne?
Genau.
Wie war das noch? Am schlimmsten ist es für Männer, wenn sich Frauen über sie lustig machen.
Das kann sein.
Ja.
Also, weil ich habe keine Ahnung, wie Männer so als Blockterm wirklich agieren.
Da gibt es diesen Spruch, wie war das? Männer haben Angst davor, dass Frauen sich über sie lustig machen und Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen.
Ja.
Das ist halt so ein Ding und deswegen ist dieses Ehre-Teil so, ne? Wir gewinnen hier, das hat sich ja, das ist ja aufgebaut und deswegen ist das so spürbar, weil natürlich geht es für die Männer um was, um ihre Ehre.
Aber, also ich habe mich jetzt bewusst versucht, die Situation nochmal reinzudenken. So, es passiert ja fast.
Eigentlich passiert nichts, ja.
Nee, es passiert fast nie, dass man als Mann von Frauen ausgelacht wird. Aus dem Grund, dass sie halt Angst haben, dass du dich dann umdrehst und sie umbringst wahrscheinlich. Jetzt ganz salopp gesagt natürlich. aber ich habe mir überlegt, wann es in meinem Leben vorgekommen ist. Und sieht man mal von Geschwistern ab, das ist eine andere Dynamik.
Das ist ganz anders.
Ne, das ist völlig anders und das kann auch brutal werden, aber es ist meistens sehr gleich gestrickt.
Und das, was ich was ich in der Szene so spannend fand, war eigentlich, dass sie die Mädels ja schon bewiesen haben, dass die gute Sprüche haben und dass die eine schnelle Zunge haben. Und da ist natürlich, ne?
Ja.
Da könnte was schneller passieren. Aber ja, also diese Gesamtsituation, auch wenn sie sehr humoristisch aufgeladen ist, da fühlte ich mich auch sehr beklemmt tatsächlich. Das ist schon ein Ding.
Ich muss auch sagen, auch als Mann, wenn ich jetzt in diesem Pub-Quiz wäre und die Wetten mit uns Stress, wäre ich auch so, ich habe keinen Bock, das fühlt sich gerade zu schwitzig und testosterongeladen an, weil
ich möchte das nicht.
Das Maximum, was ich in meinem Leben mal erlebt habe an Konfliktsituationen, das Ganze wirklich an zwei Fingern, glaube ich, abzählen. Und das Dritte ist dann schon so, dass wir in einem Billardcafé mal gefragt worden sind, wollt ihr gegen uns spielen? Geht um nichts, aber wenn wir gewinnen, ist cool und wenn ihr gewinnt, dann geben wir euch was aus. Und wir wollten die sich einfach nur mit uns messen. Und das war komplett okay. Ja,
das ist ja noch super lieb.
Eben. Ja. Hat natürlich ein bisschen so Wettbewerbsgedanke in der Luft gehangen, aber zu dem Angebot haben wir natürlich nicht Nein gesagt.
Klar.
Und den Arsch versohlt haben wir den.
Sehr gut. Guck, manchmal hat man so einen Moment.
Und bei
denen ist es ja schon so, dass sie so, ne, dass da so ein bisschen mehr hinterhängt.
Eben, und ich bin so, also mir ist das so fremd und gleichzeitig kenne ich es. Ich weiß nicht, also ich habe es bei anderen oft gesehen und bin mir immer so, das ist mir alles zu stressig, lass doch einfach gucken, ob wir die Antworten wissen. Fertig.
Ja, das stimmt.
Wir sind jetzt wieder bei Roy, der natürlich ein bisschen angepisst ist, dass sein Knie wehtut, seine Schwester. Das ist wirklich eine gute Seele, glaube ich, seine Schwester.
Die ist der Hammer, ja, das stimmt.
Karrt ihn durch ihr Krankenhaus. Und jetzt muss ich ein bisschen auf den Text achten, weil was mich hier so verwirrt, also dass seine Schwester in Zivil ist ohne Kittel, klar, ist sie wahrscheinlich gerade nicht am Arbeiten, fährt halt ihren Bruder zu einer Ärztin rein. Roy ist auch direkt, also von der Mimik her würde ich sagen, er findet die direkt toll.
Das ist auf jeden Fall sein Typ Frau, das kannst du ihm direkt ansehen, ja.
Ja, und sie merkt es auch tatsächlich, also es ist tatsächlich sehr gute Mimik, das fällt einem wirklich nur auf, wenn man das so guckt. Dr. Beaumont, französischer Name, und sie trägt halt auch, sie hat hier diese Uhr, die manchmal anhaben, aber sie hat ja keinen Kittel und es wirkt auch für mich alles so, entweder High Class oder als hätte sie die einfach angerufen.
Oberärztin oder so.
Ja, sowas. Ja. Oder kannst du bitte mal ins Krankenhaus kommen, also so Gefallen tun.
Ja.
Weil,
und sagt sie ja auch, ne? Ist ein Gefallen.
Ja, she's doing this as a favor. Und ich weiß halt nicht, was das ausmacht. Hat die wirklich von zu Hause rausgeklingelt oder so? So wirkt das alles für mich.
Also ich würde mal sagen, das ist eine Fachärztin. Und dann hat sie angerufen und gesagt, mein Bruder hat sich hier sein Knie verdreht. Würdest du mal bitte da drauf gucken? Wir kommen vorbei. Und jetzt wurde er hier abgestellt. Wahrscheinlich ist es ja auch spät, ne? Ist ja auch nachts irgendwie.
Ja.
Wahrscheinlich ist das kurz vor Feierabend und sie macht jetzt nochmal eben einen Freundschaftsdienst.
Ich muss sagen, die sieht, von den Klamotten her würde ich aber auch sagen, dass die auch unterwegs war.
Das kann sein.
Also
sieht auf jeden Fall sehr gut aus, ja.
Ja, ich finde, die Haare sind gemacht. Sie sieht von den Klamotten her auch so aus, als wäre sie jetzt nicht gerade von der Schicht oder sowas. Also jetzt nicht mega krass, aber schon, ich war was trinken. wäre jetzt meine Vermutung.
Also ich würde nicht erwarten, dass meine Ärztin so aussieht, wenn ich sie im Krankenhaus auch antreffe.
Und ich meine, klar, ich will jetzt nicht meinen Zivildienst von vor über 20 Jahren hier anbringen als die mega Erfahrung, aber die meisten Ärztinnen und Ärztinnen sind da halt jetzt nicht in ihren Ausgehklamotten, wenn sie ihre Kittel ausziehen. Nee. Das ist, die arbeiten dann harten, ne? Die hat einen harten Job, die müssen da bequem unterwegs sein können und danach haben die auch keinen Bock mehr. Also das sehen die nicht so fit aus. Die Roys Schwester hat der Ärztin auch gesagt, wie es passiert ist, damit er das nicht nochmal machen muss. Und hier wird jetzt alles thematisiert, was Roy so ein bisschen weggedrückt hat, die Staffel über, nämlich, jo, das Knie tut schon immer weh quasi und er frisst einfach Ibuprofen am laufenden Band. Liebe das aber auch, wie er dann von der Dosierung sagt, manchmal zwei Handvoll.
Ja, und sie lässt ihn direkt auflaufen, ne? Und sagt, ey, was zum Fick, so läuft das eigentlich nicht. Ja. Und dann, also sie ist schon streng.
Yep.
Und er hört das, ich will nicht sagen, er hört das zum ersten Mal, aber es ist, glaube ich, nicht so oft, dass Leute so mit ihm reden.
Nee, und es ist bei ihm aber auch nicht negativ angekommen. Nee. Und gleichzeitig hat er wieder diese süßen Socken von seiner Nichte an, das finde ich mal total putzig. Ja. Und an der Stelle mal an alle, wenn ihr irgendwie jeden Tag zwei Handvoll Ibuprofen nehmt, ne, dann ist Ibuprofen schon längst nicht mehr der richtige Wirkstoff für euch.
Richtig. Bloß nicht so viel Ibuprofen nehmen, bitte.
Ja, ist auch für den Magen, glaube ich, richtig scheiße.
Ist richtig, richtig schlimm.
Ja. Ich liebe aber auch, wie die CT oder MRT hier nennt, let's get you into the noisy tube. Okay. Also die Frau hat jetzt schon in wenigen Sekunden sehr viel Charakter bekommen.
Und auf jeden Fall.
Die werden wir nochmal sehen. Das ist relativ eindeutig. Jetzt kommt es zum Resultat im Pub-Quiz. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben die Mädels gewonnen. Was natürlich jetzt zum Feiern und zu dem absoluten, ja, dem Höhepunkt der Folge gleich kommen wird. Nämlich endlich mal eine Kneipenschlägerei wieder. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, die Jungs sind auch auf jeden Fall ein bisschen angepisst. Mhm. Und die Mädels starten ihre Party, bis dann der eine Brian sagt, ey, ich habe doch gesehen, dass du gelauscht hast und dass die Antworten nicht selber gegeben hast.
Und ich muss sagen, sie geht halt auch nicht drauf ein und sagt, ich habe denen nur geholfen, weil sie vielleicht auch weiß, argumentativ bringt das ja nichts. Das ist,
ja.
Ich habe gesagt, du hast gesagt. Aber dass er ihr dann direkt ein Bier über den Kopf kippt, ne? Ist das ein Bier?
Ist einfach krass. Also das ist erniedrigend. Er erniedrigt sie. Bewusst.
Ja.
Er geht zu ihr hin, trinkt einen Schluck und kippt ihr das über den Kopf. Das ist so widerlich.
Und das wäre bei einem Mann schon scheiße. Ja. Bei einem Mann hätte er auch direkt Weine kassiert, glaube ich. Also bei den meisten Männern.
Ja.
Und hier ist es dadurch, dass er halt ein Mann ist und sie ja sowieso, er sie zumindest ansieht als körperlich unterlegen. Und bei einer Schlägerei wäre sie das wahrscheinlich auch. Beim Fußball nicht. Muss man ganz klar sagen, ist es halt nochmal doppelt fies, weil es wirkt so dieses von wegen, ja, du machst ja eh nichts. Kommt ja eh keine Konsequenz.
Genau, nicht nur es hat keine Konsequenz, sondern ich weiß, dass es wird hier sowieso nichts Schlimmes passieren und ich habe sowieso schon gewonnen. Egal, wie wir hier rausgehen, ich bin der Gewinner.
Genau.
Und was jetzt passiert, ist
Also das gespuckte Bier von Boots hier, das hat er sich verdient auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Dass sie ihm dann noch mit der Bierflasche eins übergibt, ich sag mal, ich finde es emotional befriedigt.
Ich auch, komplett.
Möchte es aber nicht unterstützen.
Und ich möchte dazu auch noch mal sagen, dass in der Realität hätte ihm das wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung eingebracht. So eine Glasflasche auf den Schädel ist wirklich, die Platzwunde ist das Mindeste.
Ja, das ist hier ja auch einfach.
Da habe ich auch direkt, ich weiß, dass es im Film war, aber da habe ich direkt gedacht, so, das war vielleicht einer zu viel.
Ja, ja, das ist ein Serienfilm-Klischee, das ist ja Zuckerglas, das sofort zersplittert.
Genau.
Mit einer richtigen Flasche, dass die kaputt geht am Kopf.
Ist sehr unwahrscheinlich.
Also da hätte sie, also er hat wahrscheinlich, sein Kopf ist nicht hart genug dafür, das ist das eine. Und sie hätte so fest zulangen müssen. Das ist zumindest eine Platzwunde, das muss genäht werden, etc. Und hier ist ja nichts, weil die einfach.
Da geht es einfach weiter. Er prügelt sich dann nachher auch direkt weiter und ich lieb's aber, dass sie, bevor sie die Flasche genommen hat, war das noch so, ich dachte, du trinkst keinen Alkohol und sie so, yep. Und dann nimmt sie sich den letzten Schluck, um dann die Flasche zu benutzen, um zu zeigen, hier ist jetzt die Grenze.
Ja, und sie schluckt das ja nicht mehr runter, sie spuckt ihm ins Gesicht. Was für mich heißt, wenn sie wirklich ein Alkoholproblem hatte, was ja viele haben, wenn sie sagen, ich trinke nicht, dann ist das. Dann hat sie sich sehr unter Kontrolle, habe ich das Gefühl.
Also dann ist das, und ich entweder das, ne, oder auch nicht nur, dass sie sich unter Kontrolle hat, sondern dann ist sie bereit, dieses Risiko für diese Situation einzugehen, sich wieder in eine Suchtsituation zu, in einen Suchtdruck zu bewegen. Und das ist etwas, was ich als Schlüssel für die Gesamtsituation, was danach passiert, auch eindeutig finde. Ja. Alle Frauen wussten sofort ab dem Moment, was da jetzt gerade passiert. Eine war so wütend, würde ich jetzt mal sagen, daraufhin auch so zu agieren, dass es dann hier genau diese Grenze gibt. So nach dem Motto, ihr habt uns jetzt genug beschämt die ganze Zeit. Wir wissen, dass wir dagegen nicht ankommen und dann eben greift Boots zu Gewalt.
Ja, und also wenn dann ein Alkoholproblem vorliegt, dann ist halt auch dieses, naja, ich habe jetzt kurz Biergeschmack im Mund und normalerweise wird mich das richtig abfacken. Aber ich kann dann ja jemanden verprügeln. Das heißt, die nächsten 2-3 Stunden bin ich beschäftigt.
Ja, ist echt so.
Auch wenn der Kampf natürlich nur wenige Sekunden dauert, das, was dann folgt, ist ja nochmal intensiv. Keely und Rebecca kriegen die Info auf jeden Fall relativ zügig, dass sie verhaftet worden sind. Also ich nehme an, dass eine Nachricht rausgegangen ist, dass es jetzt, oder man hat ja jetzt noch keine Headlines gesehen oder so, sondern das war intern. Dann hat Kenneth nochmal ordentlich weggebombt. Das sah richtig Disney-mäßig aus für mich.
Das war richtig schön. Ja. Die Farben waren auch toll. Also ja, die beiden erschrecken sich natürlich wahnsinnig. Hätte ich übrigens auch. Und dann geht's weiter in den Knast.
Und im Knast wird gefeiert. Also das Team ist auf jeden Fall united, sag ich mal.
Yep.
Lieb ich. Ich liebe auch diese Kamerafahrt generell. Coach Chilton sitzt.
Wie sie da sitzt
Moment.
Und sich so denkt, so what the fuck.
Ich muss nur mal gerade gucken, weil das ist so ein Detail, was wir wegen der Gitter nicht so gut sehen, ob sie vielleicht sogar weint.
Nee, sie zieht ihr Knie an.
Nee, aber guck.
Ich glaube nicht, dass sie weint. Sie sitzt aber mit angezogenen Knien da, also sie sitzt nicht entspannt da, sondern es ist eher so ein kauerndes Sitzen, weil sie nicht so richtig, also weinen tut sie nicht,
also,
glaube ich.
Von der Kopfhaltung her gegen Ende, ich lasse jetzt noch einmal durchlaufen, dann lassen wir das Thema auch, weil wenn, dann wird das eh nochmal irgendwann erwähnt. Sieht das für mich schon fast wie ein Weinen aus. Ja, also so diese.
Zumindest ist sie nicht so fröhlich wie alle anderen.
Nee, also im Vergleich, Ted ist komplett entspannt, weil sein Plan wahrscheinlich aufgegangen ist.
Oh Gott, wie er da sitzt. Und selbst wenn es nicht der Plan war, ne, dann ist es genau das richtige Outcome.
Ja.
Es ist ihm egal, der Zweck heiligt die Mittel und in diesem Fall ist es einfach für ihn der ultimate Win, dass auch wenn sie im Knast sitzen, das Team jetzt genau an dem Punkt ist, an dem er sie eigentlich haben will.
Ja. Und
das liebe ich.
Und Beard mit einem hervorragenden Ferris Bueller-Zitat. Ted Lasso, you're my hero. Also genau wie Cameron, glaube ich, ist die Figur in Ferris Bueller, das zu Ferris halt sagt. Und das war das Erste, was er den ganzen Abend seit dem Toilettengang gesagt hat. Und jetzt zeigt er Ted den Flyer, den er da mitgenommen hat, mit der Info, was seine Ex jetzt mit der Beziehung quasi macht, mit dem Titel Whatever Happened to Baby Jane? Oder was, to the baby? Da muss ich gerade nochmal nachschauen. Das haben wir aber schnell erledigt, keine Sorge. To the baby, Jane.
Whatever happened to the baby Jane.
Ja, und das ist suggeriert natürlich was richtig Heftiges. Ich finde es übrigens geil, dass ihr Nachname Payne ist. Super gut.
Ja.
2. bis 18. Dezember findet es statt. Ich glaube, wir sind hier längst noch nicht im Dezember innerhalb von Ted Lasso. Also ich nehme jetzt einfach mal die Daten für voll, ne, dass sich das nicht nochmal ändert, was natürlich auch sein könnte. Ist ein gutes Plakat aber, muss man sagen. Leider. Man hat das ja im Trailer schon gesehen, dass er bei der Aufführung sein wird. Wir wussten zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, worum es gehen wird und dass ihn das emotional mitnimmt. Aber das war das Einzige, was wir von Jane im Trailer gesehen haben. Deswegen, ich hoffe mal, dass es halbwegs gut endet. Aber naja, konzentrieren wir uns erstmal auf das Team. Das machen die beiden nämlich auch. Und Ted ist so happy, was es angeht. Das ist schon fast
das
schlimm.
So. Alles hat geklappt. Giant Cluster Click ist übrigens mein neues Lieblingswort seitdem. Giant Cluster Click.
Click-Cluster. Bester als Giant Cluster. Fuck. Kommt langsam der lange Arm des Gesetzes dazu und sagt, Coach Beard und Coach Lasso können gehen. Wunderbar. Und man verabschiedet sich nochmal bei den Bryans und da kommt noch einer meiner, also ich will nicht sagen, es ist mein Lieblingsgag, weil ich auch diese Trope von Vergewaltigung im Knast richtig hasse. Und hier geht es ja auch nicht um Vergewaltigung, muss man auch ganz klar sagen, aber daran musste ich dann leider denken. Aber dass dann der Dödel von denen sagt, naja, wie lange müssen wir warten, bis wir hier miteinander Sex haben können?
Ja.
Und ich bin so, den habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen.
Das ist auch der Idiot eigentlich, ne? Also so dieses.
Das ist der Bibliothekar, der es gesagt hat, das ist das Verrückte.
Ich glaube, das ist das, was allen im Kopf schwebt, wenn sie in so einer Situation sind. Und
okay.
Zeigt vielleicht auch noch mal, wenn es so um so diese Gefängnisgeschichte geht, dann hat jeder im Kopf, wir bauen jetzt einen Bus. Das ist einfach einer dieser Sätze.
Den kenne ich nicht.
Kennst du nicht? Oh Gott, wir reden danach noch mal darüber. Aber nee, das ist
ich
so
bin,
der
bin
Satz,
bin noch unschuldiger, als ich dachte.
Ey. Ja, bist du wirklich. Und das ist so genau dieses Ding, worauf es so anspielt und wie seine Mates ihn dann so angucken, so nach dem Motto, ist es jetzt ein fucking Ernst? So, ja, es ist ein Joke, den man machen kann. Nicht mein Liebster, glaube ich. Ja.
Also es gibt ein hervorragendes Lindsay Ellis-Video zu dem Klischee Vergewaltigung im Knast, was das für ein dämlicher, schlimmer, gefährlicher Gag ist, weil es gibt mir auch oft einen Sack. Ich meine, wir sind halt damit aufgewachsen, dass das ständig, die Seife ist runtergefallen.
Genau.
Das. Braucht kein Mensch, ist auch nicht witzig. Also tut mir leid, Vergewaltigung ist halt nicht witzig.
Nein, wir machen keine Scherze darüber.
Deswegen ist auch gut, dass wir nur, wie lange müssen wir warten, bis wir Sex haben, das ist ein anderes Thema. Trotzdem absurd, dass die Szene so geendet ist für mich.
Finde ich auch.
Wir sind dann wieder bei Roy mit seiner neuen Bekanntschaft, der Ärztin, die ihn durchs Krankenhaus schiebt auf dem Stuhl. Er hat natürlich überhaupt keinen Bock, er ist da sehr toxisch männlich, was seine Verletzung angeht. Ich möchte eigentlich gar keine Ärzte sehen und ist alles egal. Er muss nur Eis draufpacken und sie ist so, dann werde ich mal das Nobelpreiskomitee benachrichtigen. Eis, das ist ja super.
Sie ist auf jeden Fall auf seinem Level von Humor, würde ich mal sagen.
Ja, takes no shit. Und gives no fucks. Aber ja, die sind charakterlich sehr relativ ähnlich. Sie haben unterschiedliche Jobs so im Umgang.
Sie haben sich auf jeden Fall gut verstanden und sie sagt auch direkt, nee, hier zu seiner Schwester, you owe me, also du schuldest mir was.
Und ich liebe das, wie das hier läuft. Also, dass Roy einfach nur rumflucht und sagt, wer denkt sie, wer sie ist? Was ist ihr scheiß Problem? Und wir wissen ja alle, dass er die geil findet. Also, sie sagt bewusst geil, aber nicht nur geil.
Und wie kriege ich ihre Telefonnummer? Wie zum Fick komme ich an ihre Telefonnummer?
Das ist auch wieder
genau das.
So schöne drei Sätze wieder hintereinander. Der Höhepunkt ist das. Und jetzt interessiert mich die Mimik von seiner Schwester so ein bisschen. Ja, okay, rollt
sie. Sie verdreht die Augen.
Logisch.
Ja.
Das war so klar.
Ja auch.
So nach dem Motto. Das Fußballteam, wir sind wieder bei den Lady Greyhounds im Knast. Unterschreibt noch ein paar Autogramme, dann gucken sie, wie groß sie wirklich sind, was ich besonders lustig finde eigentlich. Also nicht im Sinne von, Frauen wollen wissen, wie groß sie sind, sondern ich hätte das Gleiche gemacht. Ich habe mich auch davor gestellt. Ja gut,
ehrlicherweise.
Ja gut, das ist dann auch nochmal eine andere Dimension, wenn du das machst. Ne? Also für diejenigen, die es nicht wissen, weil sie dich nicht kennen, Nina ist sehr groß.
Ja.
Ist eine sehr große
Frau. Ich bin, ich glaube, Rebecca hat meine Höhe in Heels. Glaube ich.
Also das ist eine Ansage, weil ich Rebecca.
Ich glaube, ja. Jetzt muss ich nachgucken. Jetzt gucke ich nach.
Guck nach, wie groß sie ist. Ich glaube, Hannah Waddingham ist ungefähr so groß wie ich, einen Ticken größer vielleicht. Aber mit High Heels ist sie natürlich nochmal
7 Zentimeter größer.
Dann towert sie nochmal.
Mindestens. Ich guck mal nach.
Das ist schon verrückt, weil Hannah Waddingham wirkt halt immer, also in Ted Lasso wohlgemerkt, wo sie sich keine Mühe geben zu verstecken, dass sie groß ist, wirkt sie immer größer als jede andere Figur, muss man dazu sagen. Aber ich habe dich ja auch schon in der Realität getroffen. Ich kenne den Effekt ja auch. Also es ist ich hasse mich immer noch ein bisschen dafür, dass ich irgendwann gesagt habe, du bist echt groß, aber ich war einfach völlig erstaunt.
Das ist auch, du bist nicht die einzige Person, der das passiert. Ich habe gerade geguckt, sie ist 5'11" oder 1,80 Meter, das heißt, ich bin tatsächlich 11 Zentimeter größer als sie.
Weil ich bin ja ungefähr 6'1 oder 6'0, also je nachdem. Ja. Deswegen, ich bin tatsächlich größer als sie, hätte ich nicht gedacht, aber kann auch Messfehler sein in dem Bereich.
Genau, also in dem Fall ist es so, dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich so groß bin wie Gwendolyn Christie. Die ist nämlich 6'3", so wie ich.
Ja.
Und genau, Hannah Waddingham ist ein bisschen kleiner, deswegen das mit den Heels, weil Heels fangen ab 7 Zentimeter an. Und deswegen weiß ich, dass sie ein bisschen kleiner ist als ich. Aber trotz all dem, also ich habe ein Interview auch mit ihr gesehen, da sagte sie letztens, naja, sie hat halt trotzdem ein Problem mit dem Casting.
Ja.
Dass sobald es heißt, ey, wir finden dich ganz toll, aber wir haben den Mann schon gecastet und der ist halt einfach zu klein.
Ja, aber sie hat auch irgendwann gesagt, ja, get on a fucking box. Ich meine, das haben sie ja früher auch so gemacht.
Ja, genau.
Also das verstehe ich halt nicht.
Die Art und Weise, wie sie mit ihren Rollen umgeht, wir müssen irgendwann mal so ein Fangirl-Cast aufnehmen. Jetzt sind wir wir sollten wieder zurückkehren.
Ist okay. Wir können ewig über Anna Waddingham reden, das ist auch normal. Aber ja, wie gesagt, die Lady Greyhounds geben Autogramme.
Ja, voll süß
auch. Und ich muss dann an der Stelle auch mal sagen, ich finde die alle toll. Also ja. ich könnte mich da auch in jeder reinsteigern. Das klingt falsch, das meine ich nicht so. Aber im Sinne von, wir können auch über jede einzelne von denen sehr lange reden. Ja, aber so viel Zeit haben wir nicht. Ja, und auf jeden Fall, jetzt muss ich den Namen der Stürmerin nochmal raussuchen, weil das kann ich so nicht stehen lassen, dass ich mir den nicht merken kann. Sie hat ja auch ein Anrecht darauf, dass wir ihren Namen haben. Ich glaube, das ist Gemma, genau.
Gemma.
Die auch Jura studiert und deswegen hier nochmal vorsorglich versucht vorzubauen, dass ihnen jetzt auch nichts passiert. Aber ja. Dann kommt Zelda vorbei und sagt, nö, hier passiert gar nichts. Das kommt nicht in euren Record rein, niemand wird euch verklagen.
Ich habe mich darum schon gekümmert, ne?
Ja. Und sie wird halt sehr mysteriös weiterhin aufgebaut, Zelda. I go by many names. Und ich bin so, ja, zwei. Also wir wissen von zweien. Aber reicht ja. Spielt auch keine Rolle. Der lässt noch mal mit einer 80er-Referenz und Miami Vice, wo ich immer denke, langweiligste Sendung der Welt, aber gut. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ne? Wir reden zwei Stunden mit Ted Lasso und einer sagt dann so, wirklich Hammes? Miami Vice ist das Beste. Ich so, ach komm, ich habe einfach nur seit 30 Jahren keine Folge gesehen, sorry.
Es ist fair. Jeder darf seine Lieblinge haben.
Ja.
In diesem Fall ist natürlich, dass Rebecca dann reinkommt und eigentlich alle gedacht haben, Rebecca hat sie rausgeboxt, aber es war eigentlich Zelda, baut wieder genau dieses Ding auf, dass Zelda hier das Team quasi gerettet hat. Auch über Wissen, nicht mit Geld, sondern mit Wissen, mit Insider-Wissen.
Mit Erpressung über die eigentlich. Szene.
Eigentlich mit Erpressung, aber es ist halt Blackmailing. Aber das ist etwas, von dem diese Sache hätte Rebecca niemals wissen können oder rausfinden können. Deswegen zeigt es den Einflussunterschied. Rebecca hätte es bezahlen müssen, den Bail, damit sie alle rauskommen. Und Zelda ist einfach hingegangen und hat gesagt, ey, ich weiß, dass du hier von meinem Buddy Cooks nimmst.
Ja. So. Oder die Kontakte und wären anders gelaufen.
Die Kontakte wären anders gelaufen. Aber da war es halt einfach so durch die Schiene, mit der sich Rebecca, glaube ich, nicht so gerne abgeben will.
Und das mit der Erpressung habe ich jetzt auch mal unterstellt. Also sie suggeriert es zwar so ein bisschen, hätte ja auch sein können, dass sie einfach, ich kenne den, ich habe gesagt, hey, lass die mal raus. Und er so, ja, okay, bevor sie das überhaupt hat erwähnen müssen.
Aber sie schneidet es schon an, ne?
Ja, sie lässt es so durchblicken, dass sie was gegen ihn in der Hand hätte. Ja. Ne? Und wir wissen halt nicht, wie das Gespräch lief. Dann kommt Higgins noch rein und wie immer ultra süß, der muss direkt, es hat sich nicht mal umgezogen, nur Trenchcoat übergeschmissen, über seinen karierten Schlafanzug.
Und er hat sich um alles gekümmert schon. Er sagt, ich habe mich um alles gekümmert. I was up anyway.
Ja, und hat dann so, ja, sie haben den FA Cup, die Auslosung hat er sich angeschaut und Chelsea werden sie bekommen als Gegner und Was ich liebe, ist, dass die Reaktionen sind sprechend im Sinne von, das bedeutet etwas, aber wenn man wie ich halt nicht so viel Ahnung hat und ich mir jetzt auch nicht weiß, wie gut ist denn das Frauenteam von Chelsea, ehrlich auch nicht gewusst, ist man so, okay, das ist anscheinend dramatisch, aber ist es dramatisch gut oder dramatisch schlecht? Dann kommt nochmal die Gegenfrage, Heimspiel oder nicht? Heimspiel ist natürlich immer besser, das leuchtet auch mir ein, das ist schon mal gut. Und Ted stellt dann die Frage für uns alle, okay, und Chelsea sind dann wird einfach nur so really fucking good, bestes Team im Land. Und aber Ted natürlich so, ah klar, wird Spaß machen.
Ja, das macht Spaß. Und das, finde ich, ist eines dieser unwavering positive Mindsets, die Ted mitbringt. So nach dem Motto, hey, nächste Runde spielen wir übrigens Chelsea. Mhm. Und die Mädels gucken ihn so an, so nach dem Motto, oh, und es könnte kippen.
Ja, also hiervon muss ich gleich noch ein Foto machen.
Ja, das ist einfach ein geiles Bild.
Du kennst ja diese Memes von wegen don't tell me you like ... Musikgenre and you don't know who this is, weil das sieht einfach aus wie das verrückteste Bandfoto. Deswegen mal erstmal abfotografieren, gucken, was ich damit mache. So, Entschuldigung für die Ablenkung, aber das Kein Team Ding. Ist auch mega happy, weil sie jetzt eben ein Team sind, wie wir festgestellt haben, gegen Chelsea zu spielen. Und dann wollen die Bullen, ich sag bewusst Bullen, noch ein Foto machen mit dem Team.
Von den Future Cup Winners, weil die nämlich dieses positive Mindset mittragen. Und ich liebe, wie das gekippt ist. Von diesem, die haben alle, die hätten vorher, also am Anfang der Folge wäre das alles nicht passiert, dann hätten sie sicherlich Schiss gehabt vor dem Chelsea, vor dem Spiel gegen Chelsea. Und jetzt sind sie aber so miteinander tight, dass man halt sehen kann, dass es ein Team ist. Mhm. Und ich liebe einfach, dass das am Ende so ausgeht, dass sie sagen, hey, wir haben uns hier quasi gerallied gegen diese ganzen Widerstände gegen. Und das ist einfach, ist perfekt. Ich lieb's, ist perfekt.
Ja, und ein bisschen absurd finde ich daran, dass es so ein bisschen, Naja, okay, wenn es eine Männergeschichte gewesen wäre, ne, dann hätten die sich vielleicht untereinander gekloppt und danach wäre es besser gewesen.
Ja.
Das wäre das Stereotyp wohl gewesen.
Wahrscheinlich, ja.
Aber gemeinsam gegen andere ist natürlich viel, viel besser. Aber ich muss einfach nur sagen, wie wäre es denn, wäre die Erzählung irgendwie krass anders gewesen mit Männern? Die Frage darf man sich hier ruhig immer wieder stellen. Und hätte es nicht sein müssen. Ich glaube, das hätte man genauso auch mit denen erzählen können. Aber es hätte einfach nicht die gleiche Auswirkung gehabt, weil der Konflikt mit den Bryans einfach völlig egal gewesen wäre. Die hätten das nicht mal gemacht, weil die hätten dann gedacht, wir haben eh keine Chance, es sind ja mehr.
Ja.
Wir sind ja nicht völlig bescheuert. Aber bei den Mädels waren sie so, ja, es sind ja nur Frauen.
Kacke. Das sind nur Frauen, genau das. Und deswegen ist es auch so krass, dass es die waren, die sie zusammengebunden haben, weil es dann diesen Konflikt tatsächlich darstellt. Ne? Es sind zwar viel mehr Frauen, aber die Männer haben trotzdem gedacht, dass sie damit durchkommen.
Ja.
Und ich liebe jetzt auch, dass sie dann aufräumen gehen übrigens.
Ja, sie gehen nicht nur aufräumen, sondern die Polizisten bieten ihnen an, dass sie im Bus sie mitzunehmen zurück zu Mace. Aber Ted ist so, es muss ja auch eine Konsequenz geben, eine negative. Und deswegen lauft ihr alle dahin.
Und obwohl sie erst rumjammern, ne, dann zu sagen so, nee, wir machen das jetzt. Und wir helfen May jetzt. Das ist genau die Spirit. Und dann hypen sie sich eine Runde. Und da habe ich Gänsehaut gehabt, als sie gerufen haben, we're Richmond till we die.
Ja.
We know we are.
Und was ich gerade gemerkt habe, ich hatte zuerst so einen Gedanken, was die Klamotten jetzt angeht, weil einige von denen haben natürlich auch sportliche Klamotten an, aber die waren zum Ausgehen angezogen. Und da habe ich realisiert, ja, das ist nur ein Problem für dich, Dominik, weil du jetzt über 40 bist. Und dann denkst du, ich möchte nicht in der Jeans laufen. Und da, in dem Alter ist man halt so, gerade wenn man Sportler ist, dann laufe ich halt in der Jeans.
Ja, das ist egal.
Also drauf gekackt. Genau, deswegen immer wieder im Hinterkopf haben wir Altmannismen.
War. Okay.
Ja.
Zelda hatte vorhin noch den Tipp gegeben, ne, dass wir das jetzt zu etwas machen müssen, was Realität ist. Und Keely ist inspired.
Ja. Yep. Und sagt auch, wir werden Nelson Road ausverkaufen. Was ja jetzt als Anlass, also sage ich jetzt als Fußballerlaie, der FA Cup ist ja eine große Nummer, Chelsea ist ein großer Gegner. Da kann man wahrscheinlich schon mal sagen, wir nehmen unser Hauptstadion dafür. Also da wird dann wohl nichts im Terminkalender dagegen sprechen anscheinend. Weil wenn dann die Männermannschaft einen Termin da hätte, wäre es ein Konflikt. Warum soll man das dann nicht versuchen, daraus was zu drehen? Wir sind wieder im Podcast-Studio, wo ich Freeze-Frame jetzt nur für mich gemacht habe, weil ich das wiederum mit den Mischpulten, was ich da sehe, nicht so ganz nachvollziehen kann, was sie da gebaut haben. Aber das ist voll okay, weil die können da ja auch noch was anderes aufnehmen oder sonst was. Das ist ja alles gut. Und Trent und Dr. Fieldstone wollen noch was trinken gehen zusammen, kriegen gerade die Infos mit dem Knast, aber mit diesem tollen Foto.
Ja.
Und dann zitiert Dr. Fieldstone nochmal das Buch von ihm, was er sofort.
Natürlich. Ist ihm ja auch wichtig, ne? Sonst hätte er es nicht die ganze Zeit erwähnt.
Ja, aber ich liebe es. Doesn't matter why Ted does what he does, what matters is that he knows.
Ja.
Ich bin so. Das ist aber auch, klingt profund, ist aber vielleicht auch egal, einfach nur Quatsch.
Ja, und trotzdem ist es halt genau dieses Ding, ne? Es ist egal, was Ted tut, er kriegt es immer so hin, dass es am Ende dem entgegenspringt, was ihm da wichtig ist, ne? Und er ist nun mal einfach ein Genie, wenn es um diese Teamgeschichten geht und Leuten auf den Zahn zu fühlen und sie dadurch erfolgreich zu machen, das ist ja das, was dann daran so wichtig ist, ja. Und natürlich hat sie sein Buch nicht gelesen, sondern, wie sie sagt, sie hat es gehört.
Hörbücher hören ist lesen.
Es ist so.
Fragt,
es
ist halt fragt euren,
hören, aber es ist lesen.
Ja, fragt euren Neurologen oder lest die Studien selbst, mir egal. Aber das Einzige, was ihr dabei nicht trainiert, ist halt eure Rechtschreibung.
Ja.
Deswegen, ihr habt es genauso gelesen. Es ist auch konzentrationstechnisch genauso anstrengend, weil ansonsten seid ihr nur im gleichen Raum wie die akustischen Signale. Also dann habt ihr es nicht gelesen, dann habt ihr nicht zugehört. Aber das ist mir beim Lesen auch schon passiert, dass ich nach einer Seite gedacht habe, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gelesen habe. Also deswegen lasst euch da auch nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, wenn ihr Hörbücher hört. Das ist
niemals,
lesen.
Weil wie man sieht, ist auch das am Ende das, was man dann trotzdem erinnert.
Absolut.
Ja. Ja.
So, ich sehe, wir sind wirklich knapp mit der Zeit. Das hätte ich so hart gar nicht gedacht. Aber wir haben es gut durchgeschafft. Wir haben über 2 Stunden aufgenommen. Ich glaube, wir machen das normal am Anfang. Aber du fandst die Folge gut, ne?
Ja, nee, hä, total. Also ich habe das geliebt. Also alles, also es gab ganz, ganz viele Situationen, in denen ich mich natürlich unangenehm angefasst gefühlt habe, weil ich die Gefühle so nachvollziehen kann. Aber auf der gleichen Ebene ist es halt auch so, wie es mal wieder aufgelöst ist, der Konflikt, funktioniert es einfach unheimlich gut. Sie sprechen genau diese Dinge an. Sie sprechen auch emotional natürlich Sachen an, die zu denen man sehr stark relaten kann. Es ist für mich eine gute Folge gewesen, weil sie niedrigschwellig aufzeigt und trotzdem eindeutig aufzeigt, wo oftmals das Problem ist und auch visuell gut aufarbeitet, wie bedrückend das sein kann. Und klar, wir haben jetzt auch im Detail auch über die direkten Problematiken da gesprochen, aber das ist etwas, was du, auch wenn du dir dessen nicht bewusst bist, kannst du es trotzdem fühlen, dass sich das scheiße anfühlt, vor allen Dingen in dieser Pub-Situation oder wie diese Versammlung da am Anfang, der Summit da ausgegangen ist, das ist halt spürbar, dass es nicht okay ist. Und darauf aufmerksam gemacht zu werden, eben in so einem Medium, ist meiner Ansicht nach sehr klug. Ist
ultra wertvoll. Und gleichzeitig hatte diese Folge eine ganz tolle, positive Grundstimmung. Also ich habe danach jetzt richtig Bock, dass die jetzt in das Turnier reingehen und dass wir da dabei sein können. Ich habe sogar beim Pubquiz irgendwann, ich reagiere ja wirklich, wenn ich was gucke, könnte, denkt jeder, der guckt das Schlimmste seines Lebens, der lacht ja nicht mal, normalerweise. Und ich hatte einen Moment, wo ich tatsächlich beim Pubquiz so yes gesagt habe, ich mitgefreut habe.
Ja. Ich habe mich auch schon heute Morgen wirklich viel Freude gehabt an der Folge. Also es ist wirklich eine gute Folge. Und ich finde auch, dass man in dem Spannungsfeld, was sie mit dieser Thematik, mit dem Frauenteam aufmachen, dass es einfach gerechtfertigt ist, dass sie sich mit genau solchen Situationen auseinandersetzen. Und das tun sie, wie schon gesagt, niedrigschwellig. Und deswegen mag ich die Folge sehr. Ja.
Ich hatte auch ganz, ganz große Freude. Es ist auch für jede Figur, was passiert. Es ist sehr elegant geschrieben, wie die Zeit hier verteilt wird zwischen den Plotlines. Fand ich immer einen Ticken besser als die Folge letzte Woche. Und das heißt nicht, dass ich die nicht mochte, wie ihr wisst. Bisher super Staffel. Und wirklich, kann gerne genauso und besser weitergehen.
Ich bin auch gespannt, wo das alles noch hinkocht. Ich bin vor allen Dingen wegen Rebecca gespannt, was da passiert und wie sie sich mit ihrer eigenen internalisierten Misogynie auseinandersetzt. Es bahnt sich ja auch eindeutig an. Und da hoffe ich, dass das damit Zelda einmal clasht und dass sie merkt, dass es große Unterschiede geben kann, die aber alle nur konstruiert sind und so. Ich bin wirklich gespannt, was da passiert.
Ja, gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, Nina.
Immer wieder gerne.
Und für deinen tollen Input.
Danke dir.
Und schließt ja nicht aus, dass wir nochmal drüber reden.
Richtig. Dieser Staffel. Ich hoffe.
Ja. Ich hoffe. Gut, dann bedanke ich mich auch für alle Zuhörenden. Und nächste Woche sind wir wieder für euch da bei den Goldfischen. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss. Zack. Nice.